Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Game Over. Wir haben uns wieder versammelt, diesmal tatsächlich zu dritt, wie ihr es vielleicht schon im Thumbnail sehen konntet. Jonas ist natürlich wie immer am Start.
Hey, was geht ab?
Und Ehrengast, ihr habt lange wieder auf ihn gewartet, er ist wieder da. Daniel, schön dich
Yo,
zu hören.
Jo, was geht? Na?
Schön, dass du wieder da bist. Ich habe die privaten Nachrichten bei Instagram voll gehabt. Alle haben gefragt, wann kommt Daniel endlich mal wieder. Für eine ganz besondere Folge haben wir uns ihn vorbehalten.
Was du ehrlich für eine
Scheiße. Der Mario-Movie, meine Freunde. Der Mario-Movie.
Ja, es wird dringend Zeit.
Ist so. Ist so. Filmthema bist ja sowieso immer für zu haben, so. Wir sind ja die Kinogänger in unserer Freundesgruppe, kann man so sagen. Beziehungsweise wir waren mal alle Kinogänger gefühlt, so. Jonas ist da mittlerweile ein bisschen raus. Aber allgemein, was Filme angeht, glaube ich, sind wir da alle ganz gut unterwegs und ja, genießen gerne gute Abendunterhaltung im Kino oder auf Netflix zu Hause und ähnlichen Streaming-Plattformen. Ja, der Mario-Movie, Leute, was soll man da groß zu sagen? Ich glaube, wir alle haben lange auf ihn gewartet. Mario-Fans, Nintendo-Fans vor allem, aber allgemein die Gaming-Welt war da, glaube ich, sehr gespannt drauf, wie das umgesetzt wird. So ziemlich die größte Gaming-IP, die es gibt, würde ich sagen. Kann man, glaube ich, sogar faktisch fast belegen. Pokémon ist natürlich irgendwo das größte Franchise der Welt. Aber Mario, wenn du, glaube ich, alle Spiele zusammenrechnest, hat am meisten Spiele überhaupt verkauft. Ja, seitdem es Videospiele gibt, könnte man sagen. Ganz, ganz riesiges Ding, gibt seit Jahren. Wir haben auch schon den Mario-Film aus den 90ern zusammen besprochen, beziehungsweise live gesehen und kommentiert im Podcast hier. Da dürften wir es uns nicht nehmen lassen. Ja, auch den richtigen Mario-Film, würde ich jetzt mal sagen, der jetzt endlich erschienen ist, als Animationsfilm von Illumination, uns anzusehen und jetzt nochmal ausführlich darüber zu reden. Ja, ich würde einfach mal grundlegend erstmal darauf eingehen wollen, was ihr so mit Mario verbindet. Weil ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Sache, wie man den Film wahrnimmt und was auch die Erwartungshaltung im Vorhinein war. Je nachdem, ja, was man mit Mario bisher erlebt hat im Leben, was so die Verbindungspunkte sind, ob man es heutzutage noch zockt, ob es so ein Kindheitsding ist. Daniel, fang da gerne mal an. Was sind so deine Mario-Connection-Points?
Ja, gute Frage. Also gestartet hat es damals mit dem Nintendo DS und Super Mario Bros. Und jetzt vor kurzem, Tommy mag sich vielleicht erinnern, Jonas auch, waren wir in Amsterdam und da habe ich mir eine Switch gekauft, quasi wegen dem neuen, also es gab ja jetzt, glaube ich, das heißt New Super Mario Bros., das neu aufgearbeitete Spiel, und aus Nostalgiegründen hat mich das dann doch zu einer Switch überredet. Und ja, ich glaube, das sagt mehr als genug darüber aus.
Aber ist ja erstmal gar nicht so viel tatsächlich, würde ich jetzt prinzipiell sagen.
Es geht von der Menge, aber dafür würde ich sagen, war die Intensität immer sehr hoch. Und dann kommt halt so dieses Casual Gaming dazu, dass du mit Freunden immer Mario Kart gespielt hast. Dass wir vor kurzem, seit es Mario, wie heißt das mit dem Spielbrett?
Party.
Mario Party, genau. Sowas immer in Spielrunden oder ähnliche Geschichten. Im Grunde, ich vergesse wahrscheinlich auch gerade Sachen, das war jetzt gar nicht so viel. Aber im Grunde ist es immer so ein kleiner Teil gewesen. Es gab immer irgendwo ein Mario-Spiel, was irgendwo möglich war zu spielen, was auch immer Spaß gemacht hat, wo du immer abgeholt wurdest.
Mhm. Ja, gerade auf dem DS und der Wii. Ich weiß nicht, ob du eine Wii hattest.
Ja, ja.
Ja, da hat man ja auch dann irgendwie viel mitgenommen, so war mein Gefühl. Wenn du von dem DS-Teil sprichst, dann redest du, glaube ich, von New Super Mario Brothers. Hat damals so die New Super Mario Brothers 2D Jump-in-One-Serie ins Leben gerufen auf dem Nintendo DS und auf der Wii U. Ist es quasi, nee, auf der Switch ist es das Remaster von der Wii U-Version und heißt Super Mario Brothers U Deluxe. Genau, dementsprechend hast du da ein relativ ähnliches Spiel nochmal gehabt. Und ja, da war die Nostalgie sicherlich groß, als du das nochmal gezockt hattest, kann ich mir vorstellen.
Wobei fast ein bisschen schade, dass es nur relativ ähnlich ist und ich hätte tatsächlich gern exakt das gleiche gehabt. Ich habe tatsächlich anschließend noch gedacht, ich hole mir eventuell nochmal ein Gameboy oder ein Nintendo DS, um wirklich das Alte nochmal spielen zu können.
Ach, krass. Ja, okay, nicht schlecht. Da merkt man so, manchmal braucht man doch genau dasselbe und nur der ähnliche Stil reicht nicht.
Ja.
Weil eigentlich war das eine große Kritik am Remaster beziehungsweise an New Super Mario Bros. U an sich, dass viele meinten, ja, diese New Super Mario Bros. Formel wird zu lange durchgezogen und ja, war dann für viele dann doch oft dasselbe und nicht so ausgeklügelt, wie Mario-Spiele sonst normalerweise sind, und hat dann irgendwann auch so ein bisschen was von seinem Charme verloren. Aber es ist voll interessant, dann deine Perspektive mal so im Vergleich zu hören.
Liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich jetzt speziell das Spiel, also New Super Mario Bros., lange nicht gespielt habe. Also da lagen wirklich, keine Ahnung, so 8 Jahre oder so zwischen. Wahrscheinlich mehr sogar. Und das macht wahrscheinlich den Unterschied. Hätte ich jetzt jedes einzelne Spiel gespielt, dann wäre dieser Nostalgiefaktor nicht so groß gewesen.
Nee, klar, das stimmt, das glaube ich. Und ich glaube, dementsprechend kommt dann auch diese Kritik zustande für die meisten, weil die zocken halt jedes Mario-Spiel, was rauskommt, und irgendwann ist es dann ein bisschen viel. Mit dem war natürlich diese Gap. Aber finde ich auch nochmal einfach einen interessanten Punkt, dich dann hier auch noch so mit als Beispiel zu haben, sage ich mal. der einfach auch nochmal zeigt, man muss gar nicht extrem viel Mario gezockt haben früher oder komplett into it gewesen sein. Man hat es einfach automatisch, glaube ich, in unserer Generation mitgenommen, wenn man halbwegs was mit Gaming am Hut hatte. Und selbst wenn nicht, trotzdem. Jeder hat irgendwie mal Mario Kart gespielt, glaube ich, in unserem Alter. Größtenteils. Würde mich wundern, wenn nicht. Und selbst du, der jetzt nicht der größte Mario Kart-Fan ist, hat's halt schon gemacht, würde ich mal sagen.
Ja, da kommst du quasi nicht dran vorbei.
Ja. Das haben wir auch schon öfter erlebt, wenn wir hier irgendwas zum Zocken gesucht haben. Dass du da nicht dran vorbeikommst.
Ja, genau, wurde ich gezwungen. Ja.
Nee, Jonas, aber wie sieht's da bei dir aus, was Mario angeht?
Finde ich lustig, dass du mit der Frage anfängst. Ich hätte jetzt sogar vermutet, dass wir da schon drüber gesprochen haben, als wir den Film geguckt haben, oder generell, dass wir da schon mal drüber gesprochen haben, wie wir mit Mario angefangen haben oder was das erste Mal war, was wir damit zu tun haben, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, was ich dann damals erzählt habe, wenn wir das dann schon mal hatten, aber eigentlich habe ich nie so die kranksten Berührungspunkte mit Mario gehabt. Es ist halt eine omnipräsente Popkulturfigur, so wie du halt an SpongeBob und den Simpsons nicht vorbeikommst, auch wenn du nie eine Folge Simpsons oder SpongeBob geguckt hast, gibt es einfach Leute, die erkennen die 1:1 direkt. Mhm. Und im Endeffekt ist es das halt dann mit Mario so gespielt oder haben tun wir auf dem Game Boy Super Mario Land. Ist das Super Mario Land?
Ja.
Ja. Genau, auf dem GBA. Das haben wir immer gespielt. Ich glaube, nie durchgespielt. Aber da halt immer viel Zeit verbracht. Und dann, wie auch schon gesagt, ne, also ich meine, jeder hat, glaube ich, auf der Wii Mario Kart gespielt, spätestens. Ich hatte ja sowieso immer dann den Vorteil, dass ich bei Tommy gefühlt das komplette Nintendo-Museum immer einmal durchspielen konnte und probieren konnte. Deswegen habe ich auch schon viele verschiedene Mario-Ableger, Mario-Spiele und auch Mario Karts gespielt. Und ja, im Endeffekt kann man einfach sagen, das ist, glaube ich, wie du schon meintest, neben Pokémon wahrscheinlich das bekannteste Figur, das bekannteste Gesicht ist in der Videospielwelt oder insgesamt in der Popkultur. Und dadurch ist Mario ja auch schon mit vielen, vielen Spielen wirklich aufgetaucht oder in Erscheinung getreten, wo es nicht nur um Jump'n'Run geht, sondern ja, im Endeffekt kann man schon fast sagen, dass sie halt verschiedene Franchises verwurschtelt haben, obwohl es meistens immer nur Sportarten waren.
Ja, stimmt, ja. Ist das Maskottchen und Aushängeschild von Nintendo auch genau. So für Projekte, einfach um auszuprobieren, was verschiedene Genres angeht auch.
Ja, und im Endeffekt, das ist halt das, was ich von Mario so mitbekomme. Ich muss sagen, das ist für mich absolut kein Herzthema. Ich bin jetzt absolut, also wirklich absolut niemand, der jetzt, wenn ein neues Mario rauskommt, dann sagt, boah, Digga, muss ich unbedingt spielen, sondern bin eher so, ich bin mir ziemlich safe, dass ich nicht spielen werde, weil ich halt kein Jump'n'Run-Fan bin. Ja. Allerdings muss ich halt dazu sagen, dass ich halt trotzdem mitbekommen habe und zum Beispiel dann auch appreciaten kann, was dann zum Beispiel sowas wie Mario Galaxy getan hat, für überhaupt das Genre Jump'n'Run. Aber dadurch, dass das absolut nicht mein Genre ist, habe ich da immer nur geringere oder kleinere Verbindungen zu.
Nee, das kann ich nachvollziehen. Ist ja allgemein krass, dass diese riesige Videospielfigur dann doch mit Jump'n'Run als Hauptgenre fast schon so eine kleine Nische bedeckt. Ich würde jetzt, Jump'n'Run ist allgemein keine Nische, aber so allgemein, wenn du so guckst, was Leute heutzutage zocken, vor allem in unserem Alter, ist Jump'n'Run da jetzt nicht so groß vertreten, sondern musst du schon damit aufgewachsen sein, habe ich das Gefühl, und musst es dabei lieben gelernt haben und dann daran festgehalten haben. Und ich bin halt so einer, und ich merke ja im direkten Freundeskreis, so ein Daniel, wie du jetzt zockst jetzt, nochmal aufgrund von Kindheitserinnerungen, aber so richtig tief in Jump'n'Runs warst du ja abseits davon auch nicht drin, würde ich jetzt sagen. Und sonst kenne ich auch wenig Freunde, die Jump'n'Runs zocken. Nintendo ist ja auch eine der wenigen Entwickler, die dieses Genre überhaupt belegt haben, für viele Jahre so. Jetzt, gerade wo die Indie-Kultur größer wurde, kamen da auch viele hinterher, die sich ausprobiert haben, die es teilweise sogar besser gemacht haben oder auf einem ähnlich guten Niveau wie Nintendo. Also es ist wieder größer geworden und du merkst, da ist doch eine gewisse Subkultur im Gaming, die das richtig feiert. Und Mario verkauft sich auch nicht ohne Grund so immens viel. Ja. Aber trotzdem, ja, habe ich manchmal das Gefühl, wenn du jetzt über beliebte Spielegenres redest, ist Jump'n'Run nicht unbedingt in der Allgemeinheit unter den Top 5.
Aber da würde ich einmal was ergänzen wollen, ja, weil das finde ich gerne. Ganz interessant. Ich finde halt gerade bei Jump'n'Run hast du den Vorteil, was, wenn du dir ja heutzutage die Spiele anguckst, die sind fast alle, zumindest so AAA-Titel, Open World, und das ist saugeil, gerade mit den neuen Grafikgeschichten und sowas. Was aber manchmal fehlt, ist, finde ich, wenn du einfach nur so eine normale Autofahrt hast, wo du wirklich lange auf dem Beifahrersitz als Beispiel sitzt oder im Flugzeug bist oder sowas, so ein relativ, ich sag mal, langweiliges Game, wo du quasi vorne anfängst und hinten aufhörst, wo du einfach nur von vorne bis hinten durch jump and runs, mehr oder weniger. Sowas gibt's halt selten. Und ich finde, da ist das Genre dann wieder unschlagbar, mehr oder weniger.
Auf jeden Fall. Also für mich sind Jump'n'Runs auch irgendwo Videospiele in ihrer Reihenform so. Weil es ist irgendwo Plug and Play. Du machst es an, du startest, du kannst direkt losrennen, hast relativ früh die meisten Fähigkeiten, kommt auch aufs Jump'n'Run an. Aber ganz oft ist es einfach losrennen, Jumpen, Timing-Frage, keine langen Zwischensequenzen und du zockst einfach so. Und das liebe ich halt daran. Und gerade dieses Timing-Ding und dieses einerseits etwas stringentere, wenn du jetzt von 2D-Jump'n'Runs redest, andererseits aber auch eine gewisse Freiheit in 3D-Jump'n'Runs, die du auch haben kannst. Aber ich liebe irgendwie alles daran. Und allgemein, wie es euch vielleicht auch bisher schon aufgefallen ist, Mario auf jeden Fall für mich ein Herzensthema, muss ich sagen. Bin komplett damit aufgewachsen. Ist für mich schwer zu sagen, was ich als erstes gezockt habe. Ich glaube, bei mir hat das auf dem N64 angefangen, habe Mario 64 safe bei Verwandten gespielt. Ich glaube nie, dass ich damals besessen habe. Sitzt es heutzutage natürlich, aber war jetzt nicht meiner Spielesammlung als Sechsjähriger oder so. Falls man da von der Spielesammlung reden kann, war ja größtenteils dann auch eigentlich immer das von meinem Vater, was ich da mitgezockt habe. Aber ich kann mich an Mario Kart 64 erinnern. Ich kann mich an Paper Mario erinnern. Ich weiß, dass ich später bei einem Kumpel Mario Sunshine gezockt habe, dass ich natürlich auf einem Nintendo DS auch New Super Mario Brothers hatte. Allgemein auf dem DS und auf der Wii ist es richtig krass durchgestartet. Davor war es aber auch schon mit Mario Smash Football auf dem GameCube. Mario Party auf der N64, dann später auch auf der Wii. Und alles, was danach kam, sowieso bis zum geht nicht mehr gespielt. Ja, vielleicht sogar das Franchise, was mir mit am meisten Spaß macht, so zu zocken und mir mit am meisten bedeutet, rein dadurch, wie lange es mich schon begleitet und wie sehr mir die Spiele gefallen. Für mich auch Mario Odyssey auf der Switch, eines der besten 3D-Jump'n'Runs, die es so gibt. Und ich hoffe inständig, dass unbedingt dieses Jahr noch mal wieder ein neues, großes Mario-Spiel angekündigt wird. Da warten wir jetzt echt schon ewig drauf. Mario Odyssey kam fast zu Release der Switch ein paar Monate später. Und die Switch gibt's jetzt auch schon seit 2017. Also da warten wir jetzt echt mal wieder auf was Neues. Dementsprechend vielleicht auch ein noch größerer Hype auf dem Mario-Film gewesen, weil, ja, abseits der ganzen Spin-Offs und so, jetzt nichts mega Großes mehr zu Mario kam in den letzten Jahren. Und ja, für mich die Vorfreude sehr, sehr groß gewesen, gerade bei den Trailern. Ich kann mich noch an die ersten Trailer erinnern, wie krass es einfach war, Mario und Konsorten halt zu sehen, wie sie animiert waren in Illumination-Style, in einer wunderschönen Optik, was du ja auch von Nintendo auf deren Konsolen nicht so gewohnt bist, dass es daran kommt. Ich finde, Mario hat grundlegend immer eine gute Grafik, aber natürlich nicht auf dem Niveau wie von so einem AAA-Film. Nee, also die Trailer haben mich schon komplett gecatcht und ja, jedes kleine Easter Egg, was man da erhaschen konnte, überhaupt Charaktere, die man da zum ersten Mal sehen konnte, waren direkt ein Highlight und ja, konnte dann kaum abwarten, diesen Film zu sehen. Ich muss auch dazu zugeben, ich habe den bereits zweimal geguckt, direkt am Mittwoch zu Release mit einer Freundin und am Samstag nochmal mit Jonas und Daniel zusammen, am Samstag darauf, also ist jetzt auch schon anderthalb Wochen her, nur damit ihr es euch so ein bisschen einschätzen könnt. Aber ich glaube, ich auch ganz gut, dass jetzt ein paar Tage vergangen sind, um das auch nochmal so zu verarbeiten. Manchmal ist man ja dann doch sehr gehypt kurz nach einem Film, braucht ein paar Tage und merkt dann, ja, okay, die Aspekte waren gut, die Aspekte waren nicht so nice, hat sich auch ein paar andere Meinungen angehört, so, und dann entwickelt sich vielleicht ein solideres Gesamtbild. Nee, dementsprechend, ja, glaube ich, können wir ein bisschen auf den Film anfangen einzugehen erstmal, bevor wir unsere Meinung konkret loswerden. Erstmal vielleicht noch mal ganz kurz zum Kinoerlebnis allgemein. Wir sind UCI-Kunden, kann man sagen, ohne jetzt krass Werbung zu machen, aber er ist unser Kino to go, dementsprechend auch aktiv am Start, weil wir da so eine Art Abonnement haben wo wir für einen gewissen Betrag, den wir monatlich zahlen müssen, so oft hin können, wie wir wollen. Und ja, so oft Filme gucken können, wie wir wollen. Dementsprechend war es für mich auch kein Problem, den Film mehrmals zu gucken, nur damit ihr auch nochmal Bescheid wisst. An dem Tag war ganz interessant, ich hatte Jonas zum Geburtstag quasi eingeladen, den Film zu sehen. Und es gab tatsächlich kein Popcorn und keine Nachos, die haben irgendwie gestreikt. Das war erstmal so der erste Wermutstropfen. Das war ein bisschen schade, könnt ihr euch noch dran erinnern, Jungs, als wäre es gestern gewesen. Krass, ne? Das war ein harter Tag.
Ja.
Also ich glaube, dich hat das ein bisschen mehr mitgenommen als den Rest, aber es war schon ein bisschen schade, weil ich habe ja Free-Essen mehr oder weniger bekommen und war da ein bisschen enttäuscht, weil ich wollte eigentlich Nachos.
Stimmt, das gehörte ja zum Geschenk. Dann haben wir uns auf Alternativen da beruht. Also du konntest trotzdem M&Ms und so einen Kram kaufen. Im Endeffekt hatte ich auch irgendwo das Gefühl, so viel weniger verdient das Kino jetzt an dem Tag dadurch gar nicht, weil die Leute dann die überteuerten anderen Sachen kaufen, die sie sonst vielleicht nicht so oft kaufen würden.
Könnte man fast als Marketing-Gig irgendwie sehen.
Kann auch sein, ja. Ich weiß auch nicht, ob es so ein allgemeines, deutschlandweites Ding war, dass die gestreikt haben oder jetzt nur in dem einen konkreten Kino oder nur UCI allgemein. Ist auch egal. Soll uns nicht weiter gestört haben. Für mich war es nochmal ganz cool, den Film vorher gesehen zu haben, weil es so ein extra Menü gab mit einem Fragezeichen-Block aus Aluminium, in dem dann das Popcorn gefüllt war. Das wäre für mich nochmal sehr nice, das dann mit nach Hause nehmen zu können, so als Erinnerung an die Erfahrung damals. deswegen, das war ganz cool. Und ja, der Film allgemein zur Story. Müssen wir ja gar nicht so viel drauf eingehen. Ich glaube, wir alle wissen, wie die Mario-Story ist. Und im Film weicht das auch nicht so krass ab.
Naja, warte mal. Also erstmal müssen wir überhaupt mal die Frage stellen, ob Mario von Anfang an überhaupt eine Story hatte. Also die Sache ist, das, was alles im Film vorkommt, auch mit seinen Eltern und bla bla bla, nie von gehört, wenn ich ehrlich bin. Und ich glaube auch, dass das eigentlich eine Sache ist, die Mario stark gemacht hat und halt dafür gesorgt hat, dass er halt überall ankommt, dass er halt eigentlich gar keine große Backstory hat und dass da jetzt gar nicht so den große Lore gibt, über die man sich auch streiten kann oder sowas. Sondern es war halt immer einfach Mario, der Klempner, der dann halt ein paar Charaktere hatte, die dann seine Freunde oder Verwandte waren, was aber dann ja auch war an sich konstant ist, aber die tauchen ja nicht immer die gleichen Leute auf und sind ja nicht immer die ganze Gang am Start oder so. Und ja, deswegen fand ich das zum Beispiel sehr interessant, dass wir jetzt auf einmal seine Eltern zu sehen bekommen, beziehungsweise dass er dann halt in der normalen Welt startet und dann halt in dieses Mushroom Kingdom reinkommt.
Nee, das finde ich absolut auch einen sehr interessanten Aspekt. Wenn ich von Mario Story rede, geht es eher um dieses Prinzessin wird entführt, er muss sie retten, falls man das als Story bezeichnen will. Hat ja jetzt nicht so viel Tiefe und so viel Fleisch hinter. Nee, aber absolut dieses Brooklyn-Ding und dass er eigentlich aus New York kommt und dann im Pilzkönigreich landet und in New York Klempner ist, da seine Familie hat, Luigi, sein Bruder, die zusammen gründen diese Klempner-Firma und so. Das finde ich einen sehr, sehr interessanten Background und ich habe mich dabei auch gefragt, ja, seit wann ist das eigentlich die Lore und ist das die offizielle Lore? Weil wenn ich so an Spiele zurückdenke, wird das da eigentlich nie so richtig offiziell gesagt. Schon klar, im ersten Mario-Film aus den 90ern war das auch schon irgendwo Thema. Ich weiß aber nicht, ob der das damals so in die Welt gerufen und gestartet hat, um Mario so ein bisschen nahbarer zu machen als eigentlich echter Mensch. Irgendwo, wenn man mal anfängt, länger über die ganzen Geschichten da nachzudenken, ist es ja auch strange, dass Mario ein echter Mensch ist in einer Welt, wo nicht so viele andere echte Menschen sind. Ja, dementsprechend ist das erstmal ein interessanter Aspekt gewesen. Und ja, ich weiß nicht, ob der Film das jetzt aufgrund des damaligen Films aufgegriffen hat oder ob das dann doch irgendwo in einem Spiel oder in einem Guide vielleicht auch von Nintendo offiziell mal bestätigt wurde. Weil dieses Mario aus Brooklyn-Ding hat man dann ja doch schon öfter gehört. Tatsächlich. Aber wo jetzt der Ursprung kam oder her ist, weiß ich nicht. Nee, aber finde ich einen sehr, sehr coolen Punkt. Und ja, war mit das Interessanteste am Anfang eigentlich, weil das halt eine Welt war, wie du schon dargestellt hast, die man noch nicht so kannte. Mario in Brooklyn als echter Mensch, wie sind seine Struggles, was hat er für Familienmitglieder, hat er überhaupt Eltern, so. Das sind halt echt Punkte, das wusste man noch nie. Und das war sehr interessant, die zu sehen und allgemein so dieses Familienverhältnis, sage ich mal. Die Eltern, sehr interessant. Also muss ich sagen, ist für mich auch cool. Ist jetzt vielleicht auch ein schwieriges Ding oder hätte schwierig sein können, dass man wirklich sagt, oh, da kann man noch viel kaputt machen. Eine Figur, die man seit über 30 Jahren kennt, da jetzt so einen essentiellen Part aus deren Leben zu zeigen, von dem man vorher nichts wusste. Wie gesagt, kann viel kaputt machen, aber für mich hat es funktioniert. Ich meine, die Eltern haben da irgendwie gut reingepasst. Allgemein die Familie so, dient natürlich auch storytechnisch als Unsicherheitsfaktor für Mario und Luigi, denn die strugglen mit ihrer Klempnerfirma, haben ihren normalen Handwerksjob vorher aufgegeben, was auf dem Wrecking Crew-Spiel basiert. Für den NES, ein Spiel, was mir jetzt nicht so zusagt, habe ich nie so reingefunden, ist auch mittlerweile sehr veraltet so von den Mechaniken her, aber das ist ein Spiel, wo Mario als ja Handwerker unterwegs war. Und ja, das haben sie jetzt so als Grundlage genommen, dass das deren ursprünglicher Job war. Die haben die Klempnerfirma aufgemacht, Mario und Luigi. Sind damit noch nicht so erfolgreich unterwegs. Deren erster Job funktioniert nicht so, wie sie es vorgestellt haben. Guckt euch den Film an, wenn ihr es genauer wissen wollt. Es geht um einen Hund und es passieren viele verrückte Sachen, die so, ja, finde ich, ganz gut sich im Universum eingliedern. Und ja, die Familie reagiert dementsprechend natürlich ein bisschen mit Häme, sehr negativ. Die Mutter ist auf jeden Fall noch die fürsorglichste, die den die Daumen drückt und hinter denen steht. Vor allem der Vater ist da, glaube ich, eine schwierige Figur, weil Mario sehr viel Wert auf seine Worte legt. Und ja, der Vater da noch am meisten ehrliche Kritik ausübt, während die anderen Familienmitglieder sich relativ offen einfach über den Werbespot witzig machen. Der auch eine sehr geile Anspielung ist. Ich weiß nicht, ob ihr beide das wusstet, aber es gab ja diese Super Mario Brothers Super Show. Ich glaube, auch aus den 90ern. War in Deutschland, glaube ich, auch ein kleines Ding, nicht so riesig, glaube größtenteils so ein amerikanisches Ding, so ein Mischmasch aus Zeichentrick und echten Schauspielern, ist dann immer hin und her geswitcht und die hatten ein Intro und die Art und Weise, wie der Werbespot im Film aufgebaut war, basiert auf das Intro aus der Show. Also auch eine geile Anspielung so. Mhm. Wusstet ihr davon? Wahrscheinlich nicht, ne?
Nee, ich hätte es nicht gewusst.
Nee, aber das ist natürlich irgendwie eine coole Sache gewesen. Ja, und dementsprechend die Familie, wichtig für die Story, für die Entwicklung von Mario und Luigi, für deren Struggles, die sie da überwinden müssen. Vor allem Mario. Luigi hat ja nicht so sehr mit zu kämpfen. Der hat seine eigenen Probleme dann später im Film. Nee, aber hat für mich gut funktioniert mit der Familie. Oder wie seht ihr das?
Ja, also ich fand das auch ganz gut. Was ich interessant fand, war, dass die Familie dann ja auch echt groß war. Also ich glaube, es waren noch ein paar Sisters und sowas dabei, die mit am Tisch saßen. Das war echt viel los.
Cousins wahrscheinlich und so. Ich glaube, Schwestern haben die nicht.
Ja, wird jetzt auch nicht so wichtig sein, sag ich mal. Aber ich fand das auch dann ganz gut, dass sie eben nicht die so in den Vordergrund gespielt haben. Also es war ja wirklich so, dass wir am Anfang halt die Familie gesehen haben, wo es halt darum ging, die Jungs haben da ihren neuen Job aufgemacht und wollen da halt ein bisschen was starten, läuft aktuell nicht so, um halt ein bisschen zu sehen, dass es auch in der Familie halt ja nicht immer alles grün ist, obwohl da jetzt auch nicht irgendwie große Probleme herrschen. Aber ich fand es halt ganz gut, dass sie danach halt keine große Rolle mehr gespielt haben, beziehungsweise dann relativ schnell in den Hintergrund gerückt sind und man nicht die ganze Zeit jetzt, sag ich jetzt mal, aus dem Mushroom Kingdom dann wieder zurück nach Brooklyn geschaltet hat und dann irgendwie die Mutter mit dem Vater redet oder sowas, weil das wäre halt eine Sache gewesen, wo man dem Film dann halt einfach oder wo man den Figuren dann einfach zu viel Platz gegeben hätte, was meiner Meinung nach dann dafür gesorgt hätte, dass wahrscheinlich der Film auch in die Länge gezogen wäre, um eine Story, die halt einfach nicht nötig wäre. Also es ist zwar schön, die jetzt gesehen zu haben und auch schön zu sehen, dass die wirklich eine Family haben, ist ja cool. Aber die sind halt für die Charaktere nie so wichtig gewesen, die sind für die Story nie so wichtig gewesen. Und deswegen finde ich das auch gut, dass sie die eben genauso behandelt haben. Waren kurz da, aber waren dann auch schnell wieder weg.
Ja, das stimmt. Ich glaube auch nicht, dass sie in den nächsten Spielen irgendwie nochmal Bewandtnis haben werden, weil es nur für den Film, glaube ich, relevant war, um Mario so eine gewisse Hürde zu geben, die er überwinden muss mit der Akzeptanz von seinem Vater oder irgendwie dem Zuspruch von seinem Vater und so. Und ja, für die Spiele ist das natürlich egal, aber ich fühle voll, was du meinst. Gerade weil der Film nicht so lang ist, musst du natürlich gucken, für was du jede Minute investierst und da hätte die Familie jetzt auch nicht mehr Zeit nötig gehabt, so. Einfach ein netter Zusatz. Genau, und wie geraten die dann eigentlich in dieses Mushroom Kingdom? Haben sicherlich diese Struggles mit ihrer Klempnerfirma, wollen sich irgendwo beweisen und dann gibt's diese Überflutung in Brooklyn. Mario sieht das natürlich als Chance und denkt, boah, wenn sie da helfen, dann feiert sie sicherlich jeder und dann geht die Firma durch die Decke. Dementsprechend begeben sie sich in die Kanalisation und ja, bei dem Versuch da, das Ventil zu weiß nicht, wie nennt man das eigentlich?
Ja, auf jeden Fall auf- oder zuzudrehen. Also auf jeden Fall will er da halt am Ventil rumfummeln, um dann dafür zu sorgen, dass das Wasser abläuft und New York oder Manhattan oder was auch immer da nicht mehr unter Wasser ist.
Genau, das funktioniert alles nicht so, wie sie es vorgestellt haben. Und ja, in der Kanalisation entdecken sie dann eine grüne Röhre. Luigi begibt sich zuerst versehentlich in diese Röhre, wird da reingezogen, Mario hinterher. Und in dieser Art Portal zwischen den Welten werden die beiden getrennt. Luigi ins Dunkle Königreich, glaube ich, wird es genannt, ich bin mir gerade nicht sicher. Und Mario ins Pilzkönigreich. Und dann natürlich die große Aufgabe, Mario will Luigi retten in diesem dunklen Königreich, wo Luigi sich befindet. Befindet sich auch Bowser, das teilt Toad, den Mario kurz nach seinem Ankommen im Pilzkönigreich trifft, teilt er ihm mit. Und ja, dass Bowser sehr wahrscheinlich Luigi gefangen nimmt, ist nämlich nicht der coolste Typ so. Und dann der Plan von Mario, am besten Prinzessin Peach kontaktieren, die hat da das meiste Sagen und sie kann ihnen hoffentlich helfen, Luigi zu befreien. Und da Peach das Ziel hat, Bowser aufzuhalten, weil der den Powerstern am Anfang des Films eingesammelt hat und ja, sich jetzt auf dem Weg zum Pilzkönigreich befindet, um dieses einerseits einzunehmen, andererseits Prinzessin Peach zu heiraten. Ja, da decken sich natürlich irgendwo die Ziele von Mario und Peach. Einerseits Luigi retten, andererseits Bowser aufhalten und dementsprechend arbeiten sie zusammen und ja, versuchen Bowser aufzuhalten. So als grundlegende Story jetzt, ohne zu viel zu verraten, Leute. Da passiert natürlich noch so viel mehr. nee, ich glaube, so auf Details können wir dann ja gleich noch mal eingehen. Aber lass doch erstmal noch mal kurz grundlegend sagen, wie uns der Film gefallen hat. Einfach so als Animations- und als Mario-Film. Daniel, vielleicht du zuerst.
Ja, grundlegend erstmal die Animation an sich, rein von der Optik her, war richtig cool. Wie man es von heute gewohnt ist, sage ich mal, dass es einfach stark ist und trotzdem nicht, ja, ich weiß nicht, es ist schwer, den Übergang zu bekommen zwischen einem eh schon gezeichneten Spiel und dann aber einem gezeichneten oder Zeichentrickfilm. Ich finde, das haben sie gut gemacht und es ist gut umgesetzt geworden. Es sah nicht so clean aus, dass es wieder unecht aussah. Ich finde, da diesen Spagat zu machen, das haben sie hinbekommen. Das hat mir gefallen. Insgesamt, du willst wahrscheinlich schon grob überhaupt, wie ich den Film finde an sich, ne?
Also allgemein erstmal vorab, ja, für alle, die jetzt nicht so deep into the podcast wollen, weil sie den Film noch gucken wollen oder so.
Ja, okay. Also ja. Ganz grob erstmal, ich bin mit einer recht hohen Erwartungshaltung angegangen und das ist bei gerade solchen Filmen meistens eine schwierige Sache, weil dann kann man deutlich eher enttäuscht werden. Und so viel vorweg, ich wurde nicht enttäuscht. Mich hat der Film hundertprozentig abgeholt. Klar gab es Sachen, die man hätte ein bisschen besser machen können oder Sachen, die ich mir gewünscht hätte, die nicht dabei waren, Sachen, die ich einfach nicht zuordnen konnte, weil ich nicht jedes Spiel gespielt habe. Liegt aber auch daran, dass es einfach unzählig, also wirklich unzählige Easter Eggs gab. Deswegen würde ich sagen, alles in allem hat mich der Film 100% abgeholt. Ich fand ihn super. Und was für mich ein großer Vorteil ist, es ist quasi egal, in welchem Alter du hingehst. Also ich kann den wunderbar mit euch gucken, ich kann aber auch mit meiner Nichte ins Kino gehen und den Film gucken, die ist jetzt 6. Die hätte das genauso gefeiert. Und das ist halt erstmal was, das musst du als Film schaffen.
Auf jeden Fall, sehe ich genauso. Das schaffen wir Animationsfilme ja sowieso immer relativ gut. Oder meistens zumindest. Aber das finde ich bei dem Film auch sehr positiv hervorzuheben. Weil der auch für 5-Jährige nicht zu kompliziert ist, sage ich mal. Wenn die vielleicht das erstmal im Kino sind oder so.
Ja. Dann habe ich noch eine Sache, was ich halt geil finde, den Soundtrack. Also du hast im Grunde alles, was wichtig ist. Du hast die Soundeffekte aus den Spielen, du hast den Soundtrack an sich aus den Filmen, aus den Spielen. Und du hast aber auch was, gut, das spricht vielleicht nicht jeden an, aber vielleicht gerade die Generation, die damals halt viel gezockt hat. Du hast so 90s, 80s, so Banger-Songs mit drin gehabt. Und irgendwie, ich weiß nicht, aus Nostalgiegründen vielleicht, aber das hat mich sehr begeistert, muss ich sagen.
Ja, kann ich nachvollziehen. Hat aus meiner Sicht auch ganz gut reingepasst. Also ich mochte auch, dass es so ein bisschen oldschool war, von der Musikauswahl her. Haben auch viele als Kritikpunkt, und das kann ich auch irgendwo nachvollziehen, von wegen der Film hätte das gar nicht gebraucht. Mario hat genug geile Musik und du musst dann nicht noch die standardmäßigen Radiobanger aus der Vergangenheit und der Jetztzeit da reinpacken, in Szenen, wo es nicht so passt, zum Beispiel.
Aber für mich ist ganz das so ein kurz, fandest du, es gab eine Szene, wo es nicht so gepasst hat? Weil ich habe währenddessen immer nur gedacht, oh geil, oh der Song, nice. Und ich hatte nie so den Moment, wo ich dachte, ah, jetzt hätte die Melodie von, was weiß ich, dem New Super Mario Bros. Mehr gepasst oder sowas. Sondern es war immer so ein, in dem Moment fand ich, hat es einfach gepasst.
Auf jeden Fall. Also ich finde, dass es grundlegend ein Film ist, wo die Musik passt und wo ich sagen würde, es ist ein guter Soundtrack jetzt von den echten Songs, von ja, standardmäßigen Musikern. Aber wenn jetzt zum Beispiel es um Take On Me geht, wenn die im Kong-Königreich ankommen. Die Kong spielen nämlich auch eine große Rolle in dem Film. Und dann gibt's ja diese Mario-Kart-Sektion, wo dir so ein bisschen gezeigt wird, okay, so leben die Kongs und die leben dieses Mario-Kart ein bisschen sehr in ihrer Umgebung. Dann kommt der Take on Me, passt da gut, aber gerade weil Donkey Kong einen extrem geilen Soundtrack hat, wäre es auch nice gewesen, wenn du da noch ein bisschen mehr draus gemacht hättest, weißt du? Da so ja, eine geile Donkey Kong Soundtrack Compilation hätte ich gefühlt. Also ich verstehe beide Punkte so. Ich fand den Soundtrack jetzt nicht so störend, aber wenn dann Leute anfangen anzumerken, ja, hätte der Film nicht gebraucht, dann muss ich sagen, ja, stimmt auch irgendwo. Ich weiß voll, warum sie es reinmachen, auch für die, die vielleicht mit dem Film oder mit dem Spielen nicht so viel anfangen können und die da jetzt nicht jede Melodie direkt erkennen, die auf irgendein Spiel basiert, in der passenden Szene dazu, dass du denen auch einfach allgemein noch mal ja, so ein bisschen Musik, mit der sie auf jeden Fall was verbinden, reinpackst. Kann ich nachvollziehen so und nimmt ja auch keinen anderen was weg, der viel mit den Spielen verbindet. Aber wie man bei dir sieht, glaube ich, ist ein Ding entweder mega geil oder hätte man nicht gebraucht, aber auf keinen Fall krass negativ.
Ja.
Nee, finde ich einen guten Punkt, guten Punkt. Bei dir, Jonas, vielleicht nochmal so als allgemeines Fazit, bevor wir tief nochmal über Einzelheiten sprechen.
Tief. Also ich kann mich da nur anschließen. Also erstmal muss man halt sagen, ne, der Film ist von Illumination gemacht und man sieht das einfach, das ist halt wunderschön. Also genauso würde man sich eigentlich wünschen, dass das nächste Mario-Spiel aussieht. Wir wissen ganz genau, dass es nicht machbar ist. Liegt an der Switch. und das ist eigentlich auch das, glaube ich, was man da oder was einem direkt am ersten auffällt, so keine Ahnung, du kommst halt wirklich rein und es ist alles super stimmig, die Welt ist super stimmig, die Farben sehen schön aus und man fühlt sich in einer weirden Form, fühlt man sich irgendwie so, als wäre man wirklich in der Mario-Welt, die man die ganze Zeit gesehen hat, obwohl Mario noch nie so animiert wurde. Also die Animation oder die Sprites, die man von früher kennt, aus 2D-Zeiten noch, sahen nie so aus. Also es war immer nur Mario an sich. Aber man hat irgendwie trotzdem das Gefühl gehabt, dass der Mario, den man da gesehen hat, auch der Mario ist, der dann halt wirklich in den Spielen noch am Start war und den man dann gesteuert hat über die ganzen Jahre. Das fand ich halt wirklich sehr schön. Dazu muss man natürlich immer sagen, die Gesangseinlagen von Jack Black waren halt der Wahnsinn.
Ja, das stimmt.
Da habe ich mich halt komplett weggeschmissen. Das war für mich auch so dann der lustigste Moment, würde ich mal sagen, wo ich am meisten Spaß mit hatte eigentlich. Weil halt Bowser ja auf einer, ich sage jetzt mal, relativ verzweifelten Reise ist und versucht halt eigentlich ein bisschen Peach klar zu machen und ist. Das finde ich auch ganz schön an dem Film. Es gibt eigentlich keinen richtigen Bösewicht, sondern eigentlich ist Bowser auch nur mit den falschen Mitteln eigentlich für die richtige Sache da. Also er ist zwar ein bisschen böse und ein bisschen possessiv, aber eigentlich versucht er auch nur, eine Frau zu heiraten, wenn man halt ehrlich ist. Was halt dann auch noch dafür sorgt, oder was dann, glaube ich, eben sehr schön ist, dass es eben für die Kids und für die ganze Familie und eben auch für Nintendo eben eine sehr schöne Story da ist. Und ja, du hast zwar ein Antagonisten, aber er ist nicht wirklich böse. Er versucht nicht, die ganze Welt irgendwie zu vernichten, wie jetzt Thanos oder sowas, oder will alles brennen sehen, sondern eigentlich will er nur Peach heiraten und dann König werden. So.
Ja, so ziemlich. Ich muss auch sagen, diese Musikeinlagen so ultra geil, weil du halt nicht wirklich damit gerechnet hast. So.
Nee, absolut nicht. Also vor allen Dingen auch das, was ich gerade erzählt habe, war halt auch ein kleiner Spoiler. Es hat halt, ich habe halt auch nicht damit gerechnet, dass das sein Ding ist. Ich dachte halt, dass sie ihn viel böser aufsetzen, dass er wirklich da einfach nur unterwegs ist, um alles kaputt zu machen. Dass er auch sagt, er will das ganze Mushroom Kingdom kaputt machen und sowas. Ja, und das ist ja eigentlich nicht so. Also zwar kann man ja zwischendurch sagen, er versucht zwar zwischendurch Leute in Lava zu verbrennen. Was genau da passiert, könnt ihr euch dann angucken. Das war schon böse. Allerdings, ja, dadurch, dass es halt ein Kinderfilm ist und man jetzt auch weiß, okay, es wird keiner in Lava verbrannt, ist es halt. Und
man muss dazu sagen, nicht alle hätten ein Problem damit gehabt.
Das kommt auch dazu, nicht alle hätten ein Problem damit gehabt, aber das ist halt dann so dieses, ja, okay, der Bösewicht muss ja auch irgendwie dann böse sein und muss Leute gefangen nehmen und irgendwie, ja, eine bedrohliche Stimmung aufbauen, aber das ist halt dann wirklich dem geschuldet, dass er irgendwo noch bedrohlich sein muss, weil eigentlich finde ich Bowser nie wirklich bedrohlich. Ja, was ich noch fragen wollte, und zwar Daniel meinte, dass er mit hohen Erwartungen rangegangen ist. Ich bin halt mit relativ gar keiner Erwartung rangegangen. Ich dachte halt einfach, okay, der sieht einigermaßen schön aus, der Film wahrscheinlich. Und im besten Falle hat er halt eine Story, die Spaß macht. So. Und ich habe halt dadurch, dass wir ja auch den anderen Film halt geguckt haben und sowas und insgesamt Videospielverfilmung ja oft ein Problem haben, bin ich halt mehr oder weniger mit gar keiner Erwartungshaltung rangegangen. Deswegen wollte ich Daniel einfach mal fragen, was er denn erwartet hatte.
Das ist eine gute Frage. Meistens versuche ich auch bei Filmen, gerade auf welche, auf die man lange wartet, mit möglichst geringer Erwartungshaltung anzugehen. Aber manchmal funktioniert es halt auch nicht ganz so. Hier ist es jetzt so, Mario hatte vor 30 Jahren, glaube ich, ziemlich genau, mal eine Live-Action-Verfilmung. Und die ist scheinbar ziemlich gefloppt, wenn sie 30 Jahre warten, bevor sie schön animiert jetzt durch Illumination das nochmal neu versuchen. Und das allein war schon so eine Sache. Die Trailer haben mich abgeholt. Ich fand es echt schön. Das, was du vorhin zum gesamten Filmambiente meintest, finde ich, hat man schon im Trailer recht gut gemerkt. Und ein bisschen ist es auch Game Over Podcast geschuldet, weil Tommy recht häufig davon geredet hat, wie sehr er sich darauf freut. Und das hat mich auch ein bisschen angesteckt, muss ich sagen. Ja, ich glaube, es ist so die Kombi aus den ganzen Geschichten gewesen. Und dann, obwohl ich meistens versuche, es zu verhindern, hatte ich trotzdem recht hohe Erwartungen.
Okay. Aber ja, also was hast du denn erwartet?
Ja, einfach, also Erwartungen daran, dass mich der Film abholt, dass ich die
Ach so.
Nostalgie verspüre, die ich jetzt tatsächlich auch verspürt habe in fast jeder Minute vom Film, dass ich Easter Eggs habe, die ich auch erkenne, obwohl ich nicht jedes Spiel gespielt habe und dass mich die Story packt und nicht zu, ja, weiß ich nicht, basiert ist auf Spielen, die man nicht gespielt hat oder zu verwirrend ist oder was auch immer, weißt du, es hätte so viel passieren können und ich finde, so wie der Film jetzt war, hat er irgendwie alles so hinbekommen, dass ich sehr zufrieden sein kann.
Ja, das muss ich aber auch sagen. Also gerade was du noch meintest, von wegen, dass er dann auch Leute abholt, die gar kein Spiel gespielt haben oder dass halt die Gefahr ist, dass man dann irgendwie nicht abgeholt wird, weil man eben kein Spiel gespielt hat. Das stimmt, da muss man wirklich sagen, dass sie das mega gut gemacht haben, auch Leute mitzunehmen, die, wie ich vorhin schon meinte, einfach nur die Popkulturfigur Mario kennen. Die werden dann trotzdem Spaß haben. Oder wenn man dann, keine Ahnung, seine Freundin versucht mitzunehmen oder seinen Freund, der dann eben nicht so in Mario drin ist oder nicht so in Gaming drin ist, aber man hat die Figur trotzdem gesehen. Die Person wird trotzdem einen guten Abend haben. Das auf jeden Fall, ja.
Auf jeden Fall, sehe ich
Und das macht den
genauso.
Film auch sehr stark, muss ich sagen, meiner Meinung nach.
Safe,
Ja.
safe. Also einfach, um auch noch mal auf diese Animation einzugehen, jetzt gar nicht so konkret alles, wie es aussieht, weil das ist wunderschön, das wird jetzt auch schon oft genug gesagt, aber auch die Charaktere an sich, weil die fand ich einen sehr interessanten Punkt, die waren ja auch in den Trailern, ich will nicht sagen in der Kritik, aber waren immer ein Thema, weil wir alle im Kopf haben, wie Mario aussieht, wie Luigi aussieht, wie Peach aussieht, wie Donkey Kong aussieht. Und im Film ist natürlich jetzt zum ersten Mal seit langer Zeit alles etwas anders animiert ist. So. Einerseits, um, glaube ich, auch den Synchronsprechern ein bisschen näher zu kommen, so. Gerade wenn man sich Donkey Kong und Bowser ansieht, kommt das teilweise Jack Black und Seth Rogen schon etwas nah so von den Mimiken her, so. Das finde ich auch immer ganz cool bei diesen amerikanischen Produktionen. Wenn die das so leicht angleichen. Und andererseits musst du halt auch Aspekte anpassen, weil Donkey Kong, auch wenn ich sein standardmäßiges Design echt feier, da merkt man halt, und ich glaube vor allem Leute, die viel zeichnen und animieren, kennen sich da noch mehr aus, der hat gewisse Einschränkungen, was ja sein Zeigen an Emotionen so angeht. Die Art und Weise, wie er aufgebaut ist, wie seine Augen sind, wie sein Mund ist, so, da ist es schwer, geil den Charakter sprechen zu lassen, verschiedene Emotionen zeigen zu lassen, zumindest auf so einem Niveau, wie es Illumination gerne machen würde. Dementsprechend musst du da teilweise auch so gewisse Proportionen im Gesicht und am Körper allgemein ändern. Und obwohl es am Anfang natürlich etwas off war, weil wir alle 20, 30 Jahre ein gewisses Design gewohnt sind und das jetzt alles etwas anders war, muss ich sagen, habe ich das richtig lieben gelernt. Und ja, ich glaube, es wird komisch, teilweise wieder an die alten Designs so zurückzugehen. Bei Mario und Luigi sind das ja wirklich nur Kleinigkeiten. Aber ja, du merkst in dem Film einfach, wie viel geiler du Emotionen natürlich darstellen kannst, wenn du da so viel Zeit reinsteckst und das der einzige Sinn hinter Film fast schon ist, dass du da halt alles in die Animation steckst, so. Das ist natürlich beim Videospiel nicht das Hauptaugenmerk. Aber das fand ich wirklich einen sehr, sehr positiven Punkt. Gerade, ja, weil es für manche auch eine Kritik war aufgrund der Ungewohnheit. Und ansonsten auch Soundtrack absolut top. Für mich vor allem halt diese Untermalung von orchestralisch eingespielten Mario-Soundtracks so aus allen Generationen, die man so kannte, immer an den passenden Stellen. Dann hat er da später einen Tanuki-Anzug und es kommt kurz so die Mario Bros. 3-Melodie eingespielt, aber nicht zu sehr in your face, sondern so leicht, ja, ich will nicht sagen unterschwellig, aber irgendwie gut eingebaut so. Das fühlt sich natürlich an und passt einfach perfekt und gibt dir das den perfekten Mischmasch aus Nostalgie und irgendwie Epicness in dem Moment. Bei Donkey Kong, wenn sie das erste Mal da im Kong-Tal ankommen, hast du direkt so ein bisschen im Hintergrund die Donkey Kong Country Musik laufen und das eigentlich an jeder Stelle absolut passend, aber immer so richtig gut ja, dass es ein fortlaufender Soundtrack ist und die einzelnen Melodien dann immer perfekt einspielen und dann auch nicht zu lange da sind, auch nicht zu kurz, sondern wirklich perfekt in meinen Augen. Und das fand ich richtig, richtig gut. Ansonsten, ich weiß nicht, wie ihr das mitbekommen habt mit der Kritik im Vorhinein. Eigentlich will ich mich von sowas da nicht blenden lassen und auch gar nicht so beeinflussen und am besten gar nichts hören. Aber bei dem Film ist das relativ groß in der Runde gewesen, dass der auf Rotten Tomatoes, eine Plattform, die ich teilweise ein bisschen schwierig finde, aber da von den Kritikern echt nicht so gut weggekommen ist und irgendwie bei 55% lag oder so. Und dann war natürlich erstmal die Frage, wenn du das leider mitbekommen hast, bevor du im Film gehst, denkst du so, oh, okay, hoffentlich wird er so gut, wie ich es mir auch hoffe, so, weil anhand der Trailers habe ich eigentlich echt ein gutes Gefühl, deswegen wundert mich das. Dann habe ich das schon so runtergespielt, von wegen, ja, wahrscheinlich liegt es daran, dass Mario halt irgendwo eine flache Story hat und die damit nichts anfangen können, so die Kritiker wie halt ein Wolfgang Schmidt, so, über den wir schon im Vorabgespräch geredet haben. Fällt mir gerade auf, also die Zuhörer wissen gar nicht Bescheid, aber vielleicht kennt ihr ihn, Filmkritiker und ja, mit einem YouTube-Kanal kann man da abchecken, der eine etwas eigene Art hat, so. Der fand den Film auf jeden Fall nicht so gut. Und ja, die Frage ist ja eigentlich eher, wie finden den Film Mario-Fans und Gaming-Fans allgemein? Und da, wenn du da die Zuschauer-Ratings anguckst, ist halt richtig, richtig hoch angesetzt bei 96 oder so. Und ja, wenn du dann aber erstmal diese Kritikerwertung hast, gehst du natürlich mit so einem gewissen Gefühl in den Film, dass du überlegst, hoffentlich wird er so gut, wie ich es mir erhofft habe, wie gesagt. Und ja, ich weiß nicht, ob das mit reinspielt, aber am Ende des Tages muss man natürlich schon sagen, dass der Film nicht die krasseste Tiefe hat, storytechnisch. Er ist jetzt nicht auf Pixar-Niveau, was ja die Geschichte angeht, wo ich bei einem Monster AG zum Beispiel sagen würde, oder auch Toy Story, da gehst du rein mit deinen Kindern, die haben eine gute Zeit, weil das geile Filme sind und du als Erwachsener hast da eine ganz andere Stufe an Tiefe wie als jetzt der Mario-Film, so. Muss man einfach sagen, dementsprechend würde ich natürlich sagen, der ist jetzt nicht in den Top-Notch-Animationsfilmen dabei, aber die Erwartungshaltung hatte ich daran auch nicht, sondern ich hatte eine Erwartungshaltung für einen geilen Mario-Film, der gut dieses Videospiel-Franchise auf die große Leinwand bringt und die Aspekte mit einbaut, die ich mir erwarte, die Charaktere ja gut einbindet und gut mit denen umgeht, gut darstellt. Und das hat der Film für mich richtig, richtig gut gemacht. Wenn du überlegst, dass er nur 90 Minuten geht oder so, auch da echt teilweise rushen muss, finde ich fast ein bisschen schade, also ich finde, der Film hätte doch länger sein können. Aber da alles in diese 90 Minuten zu kriegen, von den Charakteren her, dass du die alle genug siehst, von ja, den Sequenzen her, dass Mario Kart irgendwie abgedeckt ist, dass gewisse Items abgedeckt sind, dass Fähigkeiten abgedeckt sind, dass die Welt genug gezeigt wird, dass du Mario Odyssey Elemente hast, Mario 64 Elemente und so weiter und so fort. Das hätte man fast nicht besser in dieser Zeit machen können. Natürlich kann man am Ende sagen, okay, ein paar Sachen haben trotzdem gefehlt, ein paar Charaktere hätte ich gerne gesehen, die ich nicht gesehen habe. Aber geht ja alles nicht. So alles, was das Mario Franchise abdeckt, kannst du in so kurzer Zeit natürlich nicht zeigen. Deswegen halten sich da sicherlich auch viel für die nächsten Filme bereit. Und wenn ich es nur auf diesen Aspekt betrachte, muss ich sagen, richtig, richtig guter Film und eine super Videospiel-Adaption und Verfilmung. Allgemein gesehen kann ich da natürlich schon die negativen Kritiken nicht auf dem Level von 55% nachvollziehen, aber zumindest, dass man sagt, ja, der hält jetzt sicherlich nicht mit den großen Disney, Pixar und DreamWorks-Klassikern mit, was allgemeine Tiefe angeht, wenn du nichts mit dem Mario-Franchise zu tun hast. So, oder wie seht ihr das?
Ja, also ich muss ein paar Punkte jetzt aufgreifen, die du gesagt hast. Einerseits würde ich sagen, oder was man bei dem Film halt einfach sagen muss, ist absolut kein Kritikerfilm. Das ist aber, glaube ich, auch eine Sache, die generell Leute sich manchmal in Erinnerung rufen müssen. Es gibt halt wirklich Filme, die sind Kritikerfilme, da stehen die Kritiker absolut drauf, die kommen dann aber beim Publikum nicht an. Ergo hat es halt manchmal einfach auch nicht so viel zu bedeuten, was dann die Kritiker sagen. Andererseits gibt es halt Filme, die dann immer so für alle sind, wo dann die Kritiker und die, ich sag jetzt mal, das Kinopublikum dann auch die gleiche Meinung vertreten. Beste Beispiele sind, glaube ich, immer sowas wie Oscars oder so. Wenn man da sich halt die Filme anguckt, dann sagen ganz, ganz viele Leute so, ja, den habe ich nicht gesehen, den habe ich nicht gesehen, den habe ich nicht gesehen. Weil die dann auch einfach nicht so interessant sind für die Masse an Menschen, sage ich mal. Das sind dann eher diese Kritikerfilme. Und das ist Mario halt nicht. Dann wollte ich noch sagen, hier zu Monster AG und sowas. Von der Story her würde ich das auch gar nicht Illumination zuschreiben, dass sie die Story nicht so machen, weil man muss, glaube ich, da auch überlegen, wenn man die Filme jetzt vergleicht, muss man natürlich im Animationssektor, man muss aber darauf achten, dass natürlich sowas wie Monster AG, als die Jungs angefangen haben, das zu konzipieren, den Film und die Story, hatten die halt ein weißes Papier. Das heißt, die konnten halt von Grund anfangen. Was bei Mario natürlich ein bisschen schwieriger ist. Also erstens hast du da, also haben, werden die Leute, die Storywriter, die ganze Zeit einen Miyamoto die ganze Zeit hinter sich gehabt haben, der jede Zeile, jeden Text, alles lesen wollte und auch alles abnicken musste, was natürlich dann immer schon schwierig ist. Und dazu haben sie halt eine Marke, die sehr alt ist, wofür viele von denen wahrscheinlich auch große Ehrfurcht haben. Und deswegen ist das klar, dass man sich da, glaube ich, dann manchmal nicht so viel traut, beziehungsweise dann eben nicht so viel verrückte Sachen macht oder so viel Neues versucht zu machen, wie jetzt dann eben ja in Monster-AG-Filmen, wo man dann von einer ganz neuen Sache halt herkommen kann und ein ganz neues Universum aufbaut, sag ich mal. Ja.
Nee, natürlich, natürlich. Also ist auch die Frage, ob es überhaupt so wie ein Mario-Film rübergekommen wäre und funktioniert hätte, wenn du denen zu viel Tiefe gegeben hättest. So, ja. Einerseits willst du ihn ja für Kinder super gestalten, was die nicht verstehen. Ich meine, wie gesagt, Beispiele wie Monster AG funktionieren da auch, aber haben eine ganz andere Grundlage, sich genauso wie du. Und ja, andererseits musst du halt die Story, in Anführungsstrichen, die Mario halt bietet, auch irgendwo ja mit einbauen. So, du kannst ja jetzt auch nicht komplett einen Oscar-Blockbuster draus gestalten mit einer Grundlage, die gar nichts mit dem Spiel zu tun hat. So, nur damit es eine bessere Story ist.
Und dazu ist ja auch, also der Mario-Film soll ja ein großes Publikum ansprechen und soll ja viele Leute dazu führen, weil ich kann mir vorstellen, dass die sich gedacht haben, okay, wenn wir jetzt hier viele Leute in den Film reinbekommen, da gibt es bestimmt auch viele Leute, die dann Bock haben, ein neues Spiel zu spielen, wenn ein neues Spiel dann rauskommt, was natürlich auf jeden Fall eine Entwicklung ist, da kann man sich sicher sein. Und um halt dann viele Leute ins Kino zu bringen, viele neue Leute ins Kino zu bringen, jung und alt ins Kino zu bringen, ist es, glaube ich, auch wichtig, dass du dann eben keine Story wie Inception aufmachst, sondern eher was Kleines, was Ruhiges, was zwischendurch ein bisschen Action bietet, aber dann auch das Happy End am Ende hat und wo sich dann auch alle wohlfühlen während und nach dem Film. Also, keine Ahnung, so Filme wie jetzt, sagen wir mal, Hereditary oder sowas sind auch groß und bekannt. Allerdings werden die nie eben diese Größe haben, weil es auch einfach einen riesen Teil an Leuten gibt, die sich so eine Art an Filmen einfach nie angucken oder angucken werden. Und da haben sich, glaube ich, auch bei Super Mario gedacht, okay, lass uns einen ganz einfachen Animationsfilm machen, der witzig ist, der eine schöne Story hat, der Mario ein bisschen Tiefe gibt. Und in meinen Augen haben sie genau das gemacht und genau das ist auch das, was, glaube ich, dann die Zuschauer bei Rotten Tomatoes mit ihren Wertungen eben dann, wie nennt man das, honorieren. Honorieren und das, was meiner Meinung nach die Kritiker nicht verstanden haben, dass es halt eben kein Film ist, der jetzt an den 10. Tarantino rankommen soll und dann irgendwie die große Story im Hintergrund hat und eigentlich geht's um, weiß nicht, Gleichbehandlung von Frauen und dass Transgender in unserer Gesellschaft keinen Platz haben oder sowas, sondern es ist einfach nur ein Mario-Film. Und da bin ich dann zum Beispiel auch jemand, der manchmal dann sagt, ich bin's ein bisschen müde, sich dann solche Kritiken anzuhören oder sich sowas angucken zu müssen, weil meiner Meinung nach ein guter und ein vor allen Dingen Filmkritiker mit Überblick verstehen würde, was so ein Film machen will und wofür der ist und wofür der gemacht wurde und sich nicht halt dahinstellen würde und sagen würde, so, ja, es wurde keine homosexuelle Person erwähnt, es gab kein Coming-of-Age, null Film. So, das ist halt deswegen, ja, sagen wir so, ich kriege da manchmal ein bisschen Puls, wenn sich dann, ich mache gerade Anführungszeichen, Filmkritiker hinstellen und dann immer sagen so, ja, nee, also den Film fand ich jetzt nicht so gut, weil da war keine Tiefe. Ja, der Film soll auch keine Tiefe haben, genau. Ganz ehrlich.
Du kannst ja auch nicht Paw Patrol vergleichen mit, weiß nicht.
Nein, auf Fight jeden Club. Fall. Eben, das weil kannst du einfach nicht. Das ist das Gleiche, wie wenn du jetzt sagst, Simpsons findest du blöd, weil die Story ja nicht durchgängig ist. So, hallo, Simpsons ist entwickelt worden, dass du dir abends ein oder zwei Folgen anguckst und danach dann nicht groß drüber nachdenkst, sondern vielleicht einfach nur noch zwei Gags im Kopf hast, die dann lustig waren. Mhm. So, und so ähnlich, ich sage jetzt mal mit ein bisschen mehr Inhalt, soll eben auch der Mario-Film sein. Und es ist, ich werde es wiederholen, es ist kein Kritikerfilm. Und der Kritiker haben da auch eigentlich nicht groß viel zu kritisieren, meiner Meinung nach, außer wie er aussieht und wie er bei den Leuten ankommt.
Nee, das stimmt, das stimmt. Ich meine, ich kann schon im Ansatz verstehen, dass man jetzt nicht von jedem Kritiker erwarten kann, dass er mega in der Mario-Lore und ja,
auf keinen
Fall Mario-Gaming allgemein drin ist. So. Ja. Und schon klar, wenn er das dann grundlegend als Animationsfilm kritisiert oder Allgemeinkritiker das tun, ja, verstehe ich irgendwo die Kritikpunkte, aber ich finde trotzdem, dass man immer in Anbetracht haben sollte, für wen der Film gemacht ist, was die Zielgruppe ist, die der Film ansprechen will und was die Vorlage ist, aus denen der Film entstanden ist. Und das kommt mir da dann, glaube ich, auch oft zu kurz bei den negativen Kritiken.
Ja.
Ich habe da irgendeinen Ausschnitt gesehen von einer Kritikerin, die da ein Review gegeben hat und sich aufgeregt hat in der Szene, dass Mario ja zu einer Katze wurde, weil sie meinte, das hat doch nichts mit Mario zu tun und dass das vielleicht die Furry-Fraktion abdecken sollte oder so, sie da zu Bienen gestellt sind. Einfach nur, weil sie das Spiel nicht kennt, wo es diesen fucking Katzenanzug gibt.
Ja.
Bei Super Mario 3D World so. Und das ist dann halt schon peinlich, wenn du dann sogar noch mit falschen Fakten da so daherkommst in deinen Kritikpunkten.
Ich würde sogar noch weitergehen und würde sogar sagen, dass ich es einigermaßen frech finde, weil ich mich jetzt auch nicht hinstelle und das neue Final Fantasy bewerte, weil ich nämlich keine Ahnung habe von Final Fantasy. Wenn ich jetzt das neue Final Fantasy bekommen würde und es bewerten müsste, dann würde ich da eine komplett uninformierte Scheiße labern, bin ich ehrlich. Ich würde mich wahrscheinlich darüber beschweren, dass das zu viel Anime ist und dass ich über irgendwelche Sachen nicht klarkomme und dass sie die ganze Zeit voraussetzen, dass ich irgendwelche Charaktere nicht kenne, die ich halt aus den Vorspielen kennen müsste, wenn man die halt gespielt hat. Aber das sind meiner Meinung nach so Sachen, wo ein guter Kritiker sich hinsetzen würde und sagen würde, okay, ich kenne mich mit der Materie nicht aus, deswegen lasse ich's.
Hm.
So, also das ist es halt. Wie gesagt, ich werde mich nie hinstellen und mit dir auf einer Ebene über einen Jump'n'Run sprechen oder auch sprechen können, weil wir beide einfach nicht die gleichen Erfahrungen haben, weil ich diesen Erfahrungsschatz überhaupt nicht habe, weil das gar nicht geht. Und das hat meiner Meinung nach auch wirklich viel mit Respekt vor der Kunst dann zu tun, die eben nicht zu bewerten. Also wie würde sich ein Kunstfan oder ein Kunstkritiker aufregen, wenn ich jetzt in ein Museum gehen würde und das Gemälde, was aus, schwarzer Grundierung und orangenen Sprinklern oder sowas besteht, dann sage, dass ich finde das scheiße und langweilig. Die würden ausrasten und sagen, dass ich was auch immer beleidigt habe.
Nee, da hast du recht.
So, und das ist, deswegen finde ich das ehrlich gesagt ein bisschen frech. So,
aber deswegen ist auch ehrlich. Ein bisschen die Frage, wie viel Relevanz man solchen Kritiken anrechnen will.
Ja, null.
Ja, aber eben, aber das ist halt das Ding. Also wie viel möchtest du anrechnen? Und da, weiß nicht, kannst du ja selbst entscheiden, gerade vor solchen Filmen.
Ja, also ich glaube, wir haben uns gerade in so einer Kritikerdiskussion.
Ein bisschen.
Aber ich würde da noch kurz was zu sagen. Und zwar, das Schwierige ist dann immer, wenn sich Leute auf Kritiken verlassen. Natürlich sagt man immer, sollen seine Quellen checken und gucken, was haben die für einen Hintergrund. Da ist aber das Schwierige, dass eben, wie Tommy schon meinte, einige Leute wirklich nur, okay, Schatz, was gibt's denn heute Abend im Kino? Klick, klick, Rotten Tomatoes. Ja, nee, hat scheiß Bewertung. Okay, lass einen anderen Film gucken.
Ja, das stimmt.
Da muss man einfach davon ausgehen. Ich meine, wir sind eine Gesellschaft von, ich sag jetzt mal, 3 Milliarden Menschen, die Zugriff auf diesen Film haben werden. Und du kannst mir nicht erzählen, dass 3 Milliarden Menschen ihre Quellen checken oder Mario-Fans sind oder was auch immer. Und deswegen reagiere ich da manchmal ein bisschen allergisch, wenn du halt eben mit null Plan dich dann dahinstellst und versuchst eben sowas zu bewerten. Das ist das Gleiche, wie wenn Tommy jetzt anfängt, ein Baseballspiel zu bewerten. So würde ich komplett, da würde ich komplett Krebs bekommen, weil du halt einfach keine Ahnung hast.
Das ist ja auch das Ding bei Gaming-Kritikern. Die teilen sich das ja auch auf innerhalb der Firma, dass der Ahnung von Strategiespielen hat, halt die Strategietests macht und der Jump'n'Run da eher affin für ist, da auch die Tests für macht fürs neue Mario so. Und die das nicht komplett willkürlich umhertauschen, so, weil es ansonsten teilweise keinen Sinn ergibt. Und ich weiß, Film ist an sich ein etwas allgemeineres Medium so, wo ja eine große Masse eher angesprochen werden kann und Spiele sind da je nach Genre vielleicht etwas nischiger, aber trotzdem musst du das, glaube ich, im Kino und allgemein im Genrefilm ein bisschen, ja, da auch mal überlegen, dass du da mehr Leute auch ransetzt für jeweilige Kritiken, die halt auch, ja, für diesen Film vielleicht gemacht sind oder dazu ein bisschen mehr Ahnung von haben.
Ja. Oder setzt sowas wie ein Disclaimer voraus. Man kann ja auch einfach schreiben, hey, ich habe nie ein Mario-Spiel gespielt, ich habe keine Ahnung davon, aber das und das fand ich an dem Spiel gut oder schlecht, an dem Film gut oder schlecht. Das kann man ja immer machen.
Ja, das stimmt. Das
Problem ist nur halt einfach, wenn du mit dem Label Kritiker rumläufst und dann sagst, das ist blöd, hat das für viele Leute direkt eine Wirkung. Die bewerten dann den Film auch direkt damit und ja, das finde ich dann einfach schwierig, wenn dein Hintergrund halt einfach nicht der eines richtigen Kritiker für diesen Film ist oder eigentlich nicht so ist, dass du diesen Film bewerten kannst.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Ja, genau.
Nochmal ein anderes Thema, um ein bisschen auch von der Kritik wegzugehen. Die Synchro. Da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Erstmal allgemein in Amerika beziehungsweise im Original natürlich vorab ein großes Thema gewesen, als dann rauskam, Chris Pratt spricht Mario, Charlie Day spricht Luigi, Seth Rogen Donkey Kong und so. War irgendwie schon ein Meme, so. Haben viele Leute einerseits gefeiert, andererseits nicht nachvollziehen können. Viele kamen mit dieser Charles-Martinet-Diskussion, dem Original-Mario-Sprecher, haben wir, glaube ich, auch schon in vergangenen Folgen diskutiert. Ergibt, glaube ich, jetzt im ganzen Film Sinn, dass du dem eher eine normale Story normale, ja, einerseits Story, aber andererseits auch Stimme gegeben hast. Und haben sie ja auch mit der Geschichte ganz gut hinterlegt, warum Mario diese Stimme hat. Der ist irgendwie Italiener zweiter Generation in New York, glaube ich, oder dritter Generation sogar, I don't know. Und ja, hat dementsprechend natürlich New Yorker Akzent, aber noch diese italienischen Anleihen so. Also ich fand, wie sie es umgesetzt haben, schon ganz smart. Hab natürlich jetzt das Original auf Englisch nicht geguckt, aber höre da auch im Nachhinein größtenteils Positives von. Mit der deutschen Synchro bin ich auch sehr zufrieden, größtenteils. Also ich hatte da eigentlich keine großen Kritikpunkte. Eine Sache wusste ich aber vorab, und da frage ich mich dann größtenteils auch, wie es da bei euch aussieht, wie ihr das wahrgenommen habt. Weil ich bin da im Ansatz voreingenommen, tut mir leid, ist dann immer doof voreingenommen zu sein, aber in den Film gegangen, weil ich wusste, wer Prinzessin Peach spricht. Das ist nämlich eine, ja, ich will sie jetzt nicht als TikTokerin reduzieren, aber es ist eine TikTokerin, die ich auch von der Plattform kenne. Dahlia heißt die. Und da habe ich halt über verschiedene TikToks mitbekommen, okay, sie spricht Prinzessin Peach und ist ja im deutschen Raum die letzten Jahre immer wieder großes Thema gewesen. Okay, Influencer, YouTuber, sonst wer sprechen Leute in Animationsfilmen, und es regt alle auf, weil man immer merkt, die sind nicht so professionell wie richtige Sprecher. Holt doch richtige Sprecher. Das ist einfach nur ein Marketing-Move, um mehr Aufmerksamkeit auf den Film zu ziehen. So, immer ein bisschen nervig. Bei Dahlia ist es etwas anders. Die kommt nämlich aus einer aus einer Synchronsprecherfamilie. Ihr Vater ist, glaube ich, unter anderem der Synchronsprecher von Chris Evans, also Captain America zum Beispiel. Ihre Mutter ist, glaube ich, auch Synchronsprecherin. Und ja, wenn man das dann so in Betracht zieht, ja, weiß man einerseits, dass sie auch schon andere Synchronsprecherjobs hatte. Also ein Ansatz ist es auch einer ihrer Berufe, und sie ist nicht nur, in Anführungsstrichen, TikTokerin. Andererseits muss man natürlich auch in Betracht ziehen, dass das mit den Eltern irgendwo sicherlich ein Sprungbrett ist, um da eher reinzukommen. Und ich habe im Nachhinein jetzt immer wieder Kritik gehört von wegen, ja, deutsche Synchro ist geil, aber Peach fand ich schwierig, Peach passt da irgendwie nicht rein, Peach-Stimme, bla bla bla. Und ich frage mich halt, ob das bei den Leuten so ein Problem ist, von wegen, sie wussten, das ist eine TikTokerin und sind deswegen voreingenommen und sehen es negativ, oder ob ihre Stimme wirklich ein bisschen abfällt. Ich habe da vor allem beim zweiten Mal gucken drauf geachtet, aber ich würde mal gerne eure Meinung hören. Habt ihr da irgendwas im Film, ohne diese Vorkenntnis zu haben, wahrgenommen? Oder war das für euch einfach grundlegend solide?
Also ich habe das schon mitbekommen gehabt, dass eine TikTokerin oder Influencerin oder wie auch immer man das nennt, Arbeitslose, dann halt da die Peach spricht. Ich muss aber sagen, dass ich mit der Person, dieser Dahlia, überhaupt keine Verbindung habe und es im Film jetzt auch nicht wirklich gemerkt habe. Ich muss sagen, dass ich keine Ahnung, ich gehe in den Film rein und ich versuche den auch zu genießen. Ich habe da jetzt nicht groß drauf geachtet. Ich habe allerdings auch nichts gemerkt jetzt in dem Sinne. Also ich muss sagen, mir fand alles sehr clean, auch nicht störend. Und dadurch, dass wir sowieso immer im Kino dann die übersetzte Fassung gucken und nicht im O-Ton, gebe ich da auch dann nie so viel drauf, dass jetzt zum Beispiel Chris Pratt oder sowas im Original gesprochen hat. Obwohl man ja sagen muss, dass vor allen Dingen, glaube ich, Jack Black sehr, sehr viel der Häuser des Bowsers noch aufgezwungen hat, beziehungsweise sehr viel von ihm gegeben hat, was dann in Deutsch natürlich auch dann übernommen werden musste und übernommen wurde. Und da hat man es noch mit am meisten gemerkt. Wo ich aber auch sagen muss, dass zum Beispiel dann die Synchronstimme von Jack Black das super gemacht hat, auch die Songs mitgenommen hat und so. Ich hatte da einfach Spaß und ich habe nie jetzt da gesessen und gedacht so, Betonung komisch oder der Satz komisch ausgesprochen oder was auch immer.
Ja. Ja, wie sieht's da bei Daniel aus?
Bis du das eben gesagt hast, wusste ich davon nichts. Und ich habe gerade mal gegoogelt, ich kenne sie auch nicht, habe sie noch nicht gesehen. Das ist vielleicht auch ganz interessant, weil ich jetzt völlig unvoreingenommen was dazu sagen kann, aber ist vielleicht auch ein bisschen langweilig, weil mir ist einfach nichts dazu aufgefallen. Also die Stimme war jetzt nicht, dass sie mich umgehauen hat, aber mich hat jetzt auch nichts genervt. Dementsprechend war es einfach eine Synchronstimme und gut ist. Also mehr habe ich mir da nicht an Gedanken drüber gemacht.
Nee, mir ging's da tatsächlich ähnlich. Also beim ersten Mal gucken und allgemein, da wusste ich das auch schon, aber wo ich eher so aufgeregt war von wegen, was passiert als nächstes und wie gut ist der Film wirklich, da hatte ich gar nicht Zeit, zu krass auf sowas zu achten. Dementsprechend ist mir das da auch nicht wirklich negativ aufgefallen. Beim zweiten Mal, wo ich mehr Zeit hatte, gewisse Dinge zu fokussieren, so, da habe ich da schon extremer drauf geachtet. Und ja, dann fällt es vielleicht schon auf. Und ich glaube, das ist allgemein so ein Ding, wenn du irgendwann anfängst, Filme nur mit so einem Kritikerauge zu sehen, dann fallen dir halt Sachen auf, die den meisten sonst nicht auffallen. Und dann kann man das, glaube ich, irgendwo kritisieren. Dann fällt es vielleicht doch ab im Vergleich zu anderen erfahrenen Synchronsprechern, die das seit 30 Jahren machen. Ist dann aber vielleicht auch irgendwo verständlich so. Dass es nicht ganz das Niveau hat. Aber ich würde auch sagen, im normalen Gucken, wenn du jetzt nicht dir als Auftrag nimmst, Sachen auf Krampf kritisieren zu wollen oder extrem auf die Stimmen zu achten, extremer als man es normalerweise macht, dann fällt dir da nichts auf. Also ist mir persönlich da auch nicht wirklich aufgefallen, erst mit diesem extra aufmerksamen Auge und Gehör.
Ja, also ich muss auch sagen, dass ich immer das Gefühl habe, dass da ein bisschen extra gebasht wird. Du meinst ja schon, das ist häufiger ein Thema gewesen mit Influencern oder irgendwelchen berühmten Persönlichkeiten. Wo ich nur, also mein größtes oder das beste Beispiel für mich ist halt einfach der Lego-Joker, der von Gronkh synchronisiert wird.
Ja.
Und da war für mich das einzige in Anführungszeichen Problem, dass ich halt Gronkh gehört habe die ganze Zeit, weil ich ihn halt kenne, weil ich halt seinen Content teilweise auch konsumiert habe und dadurch halt seine Stimme natürlich auch gut kenne und in meinem Kopf ist. So, das ist dann das einzige Problem, was ich manchmal mit so Sachen habe, dass du dann da sitzt und dann eine andere Person hörst. Aber dadurch, dass ich auch diese Dame halt überhaupt nicht kannte, ist das für mich jetzt halt die Stimme von Prinzessin Peach so fertig aus.
Ja, nee, kann ich nachvollziehen. Gronkh fand ich eigentlich auch ein Positivbeispiel so, aber ich verstehe auch deinen Punkt.
Er hat es gut gemacht, das war einfach nur das Ding.
Nee, voll,
ich habe die ganze Zeit Gronkh gehört.
Gerade weil mir noch so sehr mit der Stimme verbindet, also mehr als mit dem Aussehen, weil man ihn halt so oft gehört hat. Ja.
Was war dann aber nochmal als Frage an Tommy jetzt. Hast du was negativ kritikmäßiges gehört zu Sonic? Weil es da ja ähnlich war.
Ja, vorab auf jeden Fall viel mit Julian Bam als Sonic. Da haben sich viele aufgeregt, weil Sonic ja auch aus den Spielen eine Synchronstimme hat, die auch wesentlich mehr redet als jetzt die von Mario zum Beispiel.
Ja.
Deswegen hat das da, glaube ich, viele gestört. Und Sonic natürlich als absoluter Hauptcharakter auch noch mal ein großes Ding. Oft waren es sonst auch in Animationsfilmen eher so die Sidekicks, die dann von Influencern gesprochen wurden. Aber viele waren dann im Nachhinein doch positiv überrascht, war so meine Wahrnehmung bei Sonic. Dass die dachten, okay, im Vorhinein, Julian Bam, und dann im Nachhinein, wäre mir gar nicht so aufgefallen, wenn ich es nicht gewusst hätte. Und das war auch meine eigene Wahrnehmung.
Ja, okay, das hat mich nochmal interessiert.
Was das angeht. Allgemein ganz interessant, mal so die Sonic-Filme mit Mario zu vergleichen. Oder allgemein so mit Gaming-Verfilmungen der Neuzeit. Man sagt ja auch immer so, Gaming-Verfilmungen sind meistens nicht so gut und das war in der Vergangenheit auch oft so. Aber da wurden schon viele positive Schritte in letzter Zeit gemacht. Detektiv Pikachu gehört auf jeden Fall dazu. Die Sonic-Filme finde ich ganz gut. Habt ihr, glaube ich, beide nicht gesehen, ne?
Nee.
Was, ich jetzt?
Ja. Doch. Du hast den ersten gesehen, ne? Oder zweiten?
Ich habe beide gesehen.
Ah. Ja, würde mich mal interessieren, welchen würdest du jetzt höher ansiedeln im Vergleich?
Du meinst von Sonic jetzt die beiden Filme?
Nee, Sonic im Vergleich zu Mario.
Ah, im Vergleich zu Mario.
Alle drei in einen Topf geworfen.
Also mit Sonic habe ich vorher deutlich weniger verbunden. Ich habe es geguckt, weil es halt, also den ersten Teil haben wir, glaube ich, einfach wegen der Karte geguckt. Bin ich der Meinung?
Weiß gar nicht mehr, wie ich den geguckt habe. Ob ich das mit dir geguckt habe?
Ich glaube ja. Kann aber auch sein, dass es schon ein zweites Mal war. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, den habe ich da halt mitgeguckt und dann hat mich der zweite auch einfach interessiert.
Ja.
Aber so prinzipiell, also von dem, wie es mich abgeholt hat, würde ich auf jeden Fall Mario höher ranken. Auch wenn Sonic wahrscheinlich ein bisschen, wobei er doch schon ein bisschen mehr Tiefe hatte vielleicht, aber gar nicht mal unbedingt. Minimal, also ich finde beide sehr stark.
Ja.
Ich finde beide sehr stark.
Sonic hat halt noch so ein bisschen die Komponente mit Jim Carrey, die für manche vielleicht ganz cool ist, und echten Schauspielern, was manche dann ja auch zusagst. Für mich Mario natürlich auch drüber, aber Sonic auch gute Gaming-Filme. Ich muss sagen, beim ersten war das immer so ein Problem, dass Sonic sehr austauschbar war. Es geht ja auch nicht so um die grundlegende Sonic-Story, sondern es ist eher so ein Ding, und das hat Mario zum Beispiel tausendmal besser gemacht, dass bei Sonic einfach Sonic ins Real Life geworfen wurde. So. Die Origin-Story von ihm wurde natürlich auch so ein bisschen abgewandelt. Irgendwie hat er in so einer Eulenfamilie gelebt, was ich nicht so ganz gecheckt habe. Und war dann in der echten Welt. Es gab Portale, die aus den Ringen entstanden sind, was auch ein bisschen aus den Spielen kommt. So, da gibt's auch diese Portale mit den Special-Welten und so. Aber ja, grundlegend war es eher Sonic in die echte Welt geworfen und nicht so viel aus den originalen Sonic-Spielen waren dabei. Und da haben viele als Kritik angemerkt, und das sah ich ähnlich, dass das ein bisschen austauschbar war. Also der hätte Sonic auch durch einen Alien ersetzen können, was dann plötzlich bei dem Hauptcharakter da so landet. Und der muss dann damit klarkommen und so. Und es wäre eine ähnliche Geschichte gewesen, weißt du?
Ja.
Wenn du das mit Mario vergleichst, da hat Mario natürlich viel geiler diese Spiele-Essenz in einen Film umgemünzt. Und das muss man, glaube ich, auch mal appreciaten. So, Sonic ist dann vielleicht ein bisschen mehr der standardmäßige Film, weil er eher einen Plot hat, den wir aus vielen anderen Filmen kennen. So, vom Aufbau her. Aber ja, das ist ja nicht unbedingt was Positives im Vergleich zum Mario-Film, der da vielleicht ein bisschen unkonventionell ist, was Filme allgemein angeht, aber sehr geil auf das Spiele-Franchise zugeschnitten. Würde ich sagen. Und ansonsten Detektiv Pikachu da noch in die Runde da war, wäre das für mich ein knappes Ding, ob ich jetzt Mario Detektiv Pikachu höher ansiedel, weil ja, Pokémon irgendwie einerseits natürlich zuerst war und für mich eine der ersten richtig guten Gaming-Verfilmungen so, wo es so langsam angefangen hat, dass die besser wurden, auch geil animiert waren und ja, mit viel Liebe zum Detail und Liebe fürs Franchise an sich. Hat natürlich auch so ein paar Aspekte, wo man sagen könnte, okay, ist nicht so nah am Original, geht aber auch um das Detektiv Pikachu Spin-Off-Game, was ich selber nicht gezockt habe. Da ist es dann doch etwas näher dran, also auf jeden Fall näher als Sonic. Aber Mario, für mich einer der wenigen und ersten Spiele beziehungsweise Filme zum Spiel, wo es wirklich extrem nah dran ist, allein schon vom Animationsstil her so, ne? Das kommt natürlich auch dadurch einher, dass du beides animierte Medien hast, so durch Spiel.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja jetzt nichts, was du vergleichen kannst mit einem Uncharted zum Beispiel.
Ja, klar, klar, das stimmt. Aber Uncharted haben dann ja auch trotzdem viele negativer gesehen, weil es, obwohl es auf echten Menschen basiert, so nicht so nah rankommt
ans ja, echte Spiel. Das stimmt. Ja.
Obwohl ich Uncharted auch grundlegend unterhaltsam fand. Ja. Ich weiß gar nicht, wie fandst du Uncharted?
An sich echt gut. Also so ein bisschen grundlegend musst du aber auch sagen, vom Spiel gekoppelt, weil es ist eine andere Story gewesen, aber es ist schon, also du siehst ähnliche Charakterzüge etc. Es war schon ein guter Film auf jeden Fall. Mhm. Top-Besetzung vor allem halt auch, ne?
Nee, sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Also glaube ich, auch so ein Ding, so ähnlich wie beim Mario-Film, dass die Kritiker sagen, ja, ein bisschen zu Standard, ein bisschen zu viel von tausend anderen Filmen, die man schon gesehen hat und so. Ja, für mich als Fan trotzdem genug Uncharted-Referenzen drin, dass ich dachte, okay, cool, das kenne ich irgendwoher. Und trotzdem dieses grundlegend Unterhaltsame so, was dann auch so ein Tom Holland mit seinem Nathan Drake und ein bisschen Spider-Man-Humor da mit reinbringt. So.
Ja.
Also das fand ich dann auch nicht schlecht. Nee, aber Mario da auf jeden Fall positiv Beispiel in Form von wie nah bist du am Spiel dran und ja, wie gut ist der Film trotzdem ohnehin, abseits davon. Muss man sagen. Wie sieht das bei dir aus, Jonas, so verglichen mit Detektiv Pikachu? Welchen würdest du höher ansiedeln, wenn du da einen Vergleich ziehen würdest anhand von Gaming-Verfilmung?
Finde ich schwierig. Also ja, man muss halt insgesamt sagen, ich habe die ganze Zeit versucht, ein bisschen darüber nachzudenken, seit wann wir denn jetzt im Endeffekt, was so mit der erste Film war, weil ich glaube, vor Detektiv Pikachu gab es auch noch ein, zwei Dinger, die diese Wahrnehmung von, ja, Spieleverfilmungen sind immer schlecht oder immer Trash, wieder ein bisschen anders hingezogen haben. Aber ich weiß nicht mehr, welcher Film das war. Und seit wann? Ich glaube, wahrscheinlich so seit 2010, 2015 oder so, da sind wir jetzt in dieser, ich sag's mal, etwas besseren Phase der Videospieleverfilmung. Und ich würde zum Beispiel, ja, so einen Film wie Detective Pikachu und Mario, ich finde nicht, dass du die groß vergleichen kannst oder dass ich finde die schwer zu vergleichen, weil das unterschiedliche Filme sind. Also, ja, ich finde das super schwierig, ja, die jetzt nee, zu vergleichen. Also man muss halt sagen, von der Animation her haben beide Filme einem, glaube ich, genau das gegeben, was man als Fan haben wollte. Bei Mario hat man eine sehr sonnige Welt. Wenn man jetzt mal drauf achtet, ist sehr viel Sonne, immer sehr hell und sowas. Und es sieht einfach sehr schön aus und das fühlt sich halt an wie Mario. Und bei Detektiv Pikachu hast du halt die Pokémon, die du alle in so einer, ich mache in Anführungszeichen, auf einmal realen Optik hast, die in der realen Welt unterwegs sind, was, glaube ich, für super viele Leute einfach immer wieder so einen explodierenden Kopf darstellt, so ein weil du einfach bist so, boah, das habe ich mir immer gewünscht und als 10-Jähriger bin ich rumgelaufen und habe gehofft, dass ich wirklich immer mal in den Wald gehen kann, Pokémon fangen kann. Ja. Das hat, glaube ich, schon super viele gecatcht und dazu hast du aber eine viel ernstere Story, die auch düsterer erzählt ist. Also du hast insgesamt mehr düstere Szenen, mehr Regenszenen, ja. Und halt eine ernstere Story, weil es am Ende dann ja auch um einen Vater und seinen Sohn geht, die dann zusammenfinden beziehungsweise wieder zusammenfinden. Deswegen finde ich das schwer zu beurteilen. Allerdings muss man halt insgesamt sagen, dass beide Filme für eben diese Art Videospielverfilmungen sehr, sehr viel getan haben und vor allen Dingen auch gezeigt haben, in was für unterschiedliche Richtungen du gehen kannst, weil beide Filme halt was komplett Unterschiedliches gemacht haben. Während Mario ein super gute Laune Happy Film ist am Ende, muss man schon sagen, dass der Detective Pikachu Film auch am Ende einen noch etwas nachdenklich zurücklässt. Ja, also vor allen Dingen mit der Story. Und ich glaube, das passt auch besser zu Pokémon.
Nee, sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Also ich muss auch sagen, das war einer der Kritikpunkte, die ich ein bisschen an Mario hatte im Nachhinein, als ich den dann doch irgendwo, obwohl der Vergleich schwerfällt, verglichen habe mit Detektiv Pikachu, dass ich bei Detektiv Pikachu ein bisschen mehr Futter im Nachhinein hatte. Da ging es dann nicht nur um Referenzen und so, sondern dann konnte ich auch über die Story noch ein bisschen nachdenken. So.
Ja.
Das hat Mario halt nicht wirklich. Dafür ist Mario ein bisschen ja einfacher und schneller wegzugucken. So. Also ich hatte das selten, dass ich 4 Tage später noch mal einen Film gucke und der mir sogar fast besser gefällt, weil es so easy, schnell, nice sich wegguckt und ja, du dich trotzdem über jede Szene freust, aufgrund von Referenzen, aufgrund von der Animation an sich, aufgrund des Humors, weil es einfach ein super schnelllebiges, tolles Erlebnis ist, so. Während Detective Pikachu ich damals auch 2-mal im Kino geguckt hatte und beim 2. Mal, 1-2 Wochen später, er schon ein bisschen langatmiger war, auf jeden Fall. Verglichen zum ersten Mal. Aber dadurch auch ein paar Szenen hat, die, ja, Situation auch mal ein bisschen länger stehen lassen, was ein Film dann natürlich auch teilweise braucht, was Mario jetzt nicht so viel hat, weil der wirklich so schnell erzählt ist, verglichen. So, da haben beide Filme ihre Eigenheiten, so. Ich glaube, Pokémon war für mich dann noch ein Ticken größeres Ding, weil Pokémon mir vielleicht auch insgesamt mehr bedeutet. Und ich glaube auch diese Komponente, dass es echte Schauspieler waren, kombiniert mit den animierten Pokémon, das hat mir auch noch mal so viel gegeben, weil ich ja mich dadurch noch mehr in dieser Welt verlieren konnte. So, weil ich dachte, ja, es ist unsere Welt und die Pokémon sind da drin. Das hat sich dadurch so realistisch gefühlt, weißt du? Mario ist dadurch jetzt natürlich sehr nah am Spiel gewesen, so. Nur mit mehr Geschichte.
Ich glaube, was uns das aber auch nochmal zeigt über den Mario-Film, ist, dass man halt im Mario-Film auch drauf geachtet hat, wirklich in einer Tour Gag after Gag after Gag einfach rauszuballern. Da wurde einfach richtig geballert. Da bist du auch als, also wenn man drauf achtet, die sind die ganze Zeit am Hin- und Herrennen. Es geht immer Schnitt, 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 Schnitt. Es geht weiter, wir sind wieder an einer anderen Stelle. Und da hat der Mario-Film einfach viel mehr Energie und versucht eben, glaube ich, mehr dann auch diesen, ich sag jetzt mal, 11-Jährigen abzuholen, den 8-Jährigen, der halt auch in sich viel mehr Energie hat. Und dann so, oh, bam, 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 da kommt noch mehr, da kommt noch mehr. Was dann eben auch dann dafür sorgt, dass man, glaube ich, die Hälfte von jeder Anspielung verpasst. So, und da ist eben der, deswegen kann man die auch nicht vergleichen, da ist eben der Pokémon-Film ganz anders unterwegs gewesen. Und ich glaube, das sind eben diese unterschiedlichen Arten. Da kann man wirklich sagen, okay, ey, nimm dir die Franchise oder nimm dir die Marke und baller einfach raus, mach gute Anspielungen. Das funktioniert genauso gut, wie wenn du das Franchise nimmst, dir eine deep Story nimmst und versuchst vielleicht auch einen etwas schwereren Film damit zu machen. Es kann beides auf jeden Fall funktionieren. Und das, finde ich, haben beide Filme ganz gut gezeigt. Eigentlich gut, dass du jetzt gesagt hast, dass wir die beiden Filme mal gegeneinander stellen sollen.
Ja. Hier finde ich diesbezüglich auch relativ interessant nochmal. Mario auf jeden Fall mehr rewatchable, würde ich sagen. Und ja, Pokémon dann vielleicht ein bisschen deeper. Ein bisschen mehr Tiefe allgemein. Ein Punkt, den ich noch ansprechen will, ist Prinzessin Peach, weil die für mich so der interessanteste Charakter ist, verglichen dazu, wie wir sie aus dem Original kennen. Sie ist sehr viel eigenständiger. Sie ist nicht unbedingt die, die entführt wird. Zum Ende hin geht es etwas in die Richtung, aber grundlegend ist Luigi ja eher der Entführte und Peach die Mario das Jump-in-One, die Lehre des Jump-in-One beibringt. Und ja, das fand ich einen sehr angenehmen Switch, weil Peach ja, für mich nie wirklich ein cooler Charakter war, vor allem in den klassischen Mario Jump'n'Runs, da hatte sie wirklich fast gar keinen Charakter, wurde einfach nur entführt, meiner Meinung nach, ich weiß, es gibt manche Leute, die sehen das anders, aber die wurde entführt und hat nicht viel mehr gemacht und das würde ich für einen Film auch einfach extrem flach finden. Natürlich gibt's die Spin-Offs, wie die Mario Football-Spiele, wo sie ein bisschen bitchy ist und so und auch andere Spin-Offs, wo sie ein bisschen mehr Charakter aufweist. Es gibt ja auch ein eigenes Peach-Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Super Princess Peach.
Wusste ich nicht.
Für Nintendo DS, da muss sie Mario retten, so, auch ein Jump'n'Run. Und natürlich die Paper Mario-Spiele nicht zu vergessen und die Mario-RPGs, die geben ihr wahrscheinlich am meisten Charakter, so. Ja, aber ich finde es jetzt grundlegend auf den Jump'n'Run-Aspekt, was das Wichtigste für Mario ist und die Spiele dazu, fand ich das einen ganz, ganz wichtigen Wechsel, dass Peach hier bisschen badass war, ein cooler Charakter, wo ich wirklich im Nachhinein sagen muss, ja, Peach gehörte für mich zu den coolsten, so. Natürlich irgendwo vom Original weg und irgendwo kann man das auch kritisieren, aber war für mich in dem Fall eine Notwendigkeit, die es brauchte und wo ich mir denke, boah, ich hab Bock auf so eine Peach in den nächsten Mario-Spielen, so, dass du das irgendwie in der Form umsetzt und dann mal die Story ein bisschen umtauscht, dass das Ziel was anderes ist, als Peach zu retten, sondern dass Peach in irgendeiner Form vielleicht sogar teilnimmt an der Geschichte und an ja, dem Ziel, was man erreichen will, dabei sogar helfen kann. Und das hat sie mir gegeben. So, ich fand die richtig cool und ich fand das positiv. Wie seht ihr das?
Ja, so ein bisschen hat ja auch Luigi den Platz von Peach eingenommen und andersrum.
Das stimmt, aber trotzdem, ja, hat er mehr coole Momente als eine Peach in den Spielen so.
Ja, 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 auf jeden Fall. Aber muss er auch, weil das immer noch Luigi ist, eben, finde ich. Und deswegen haben sie es ganz geil umgesetzt. Sie haben trotzdem so ein bisschen die andere Seite der Medaille gezeigt. Dass es trotzdem jemanden gibt, der entführt wird, mehr oder weniger. Oder entführt worden ist er ja nicht, aber naja, ohne so jetzt viel zu spoilern, war er ja, ja, ein bisschen im Grunde nachher schon, aber er war halt den Großteil des Films nicht mit Mario zusammen. Dafür hat er jetzt aber Peach an die Seite bekommen und ich fand die Chemie zwischen den beiden extrem gut. Also das war so gut umgesetzt, hat so oft für Witz gesorgt und dann doch aber auch für deepere Momente, die vielleicht die ganz kleinen Kids nicht verstehen, die wir aber wieder ganz cool finden. Und das haben sie geil umgesetzt, finde ich.
Gerade auch, weil es ja ein großes Ding ist, auch so mal zu sehen, wie Mario das erstmal auf Peach trifft. Weil im Spiel kennen die sich ja eigentlich schon immer so. Deswegen war das für mich auch extrem wichtig. Boah, wie ist das Verhältnis? Steht Mario richtig krass auf sie? Oder entsteht da direkt so eine Liebesgeschichte? Und wie reagiert Peach auf ihn? Und das fand ich auch extrem interessant zu sehen und fand ich auch gut umgesetzt. So, natürlich, sie bewegen sich da viel in den Zwischenräumen und zeigen da nicht so richtig deutlich, aber ja, ich fand das für eine Mario-Geschichte gut umgesetzt, so. Dafür, dass du viele Sachen zum ersten Mal auf die Art und Weise und so tief gesehen hast. An Zwischenmenschlichkeit zwischen den Charakteren.
Ja, ich fand das aber auch relativ da auch wieder wichtig, dass sie sich nicht zu lange darauf aufgehalten haben, irgendwie zu erklären, dass Mario und Peach zusammen sind oder nicht zusammen sind oder was auch immer, sondern dass sie es eher einfach dabei gelassen haben, so, ey, sie haben sich kennengelernt, er hat es ihr gezeigt, die scheinen sich beide ganz nett zu finden, aber es ist noch nichts passiert.
Ja,
so,
ja.
Finde ich eigentlich ganz gut, vor allen Dingen, weil so wie der Film endet und so wie auch die Stimmung ist insgesamt, hat man halt ein sehr, sehr starkes Gefühl, dass schon sowas wie ein zweiter Teil oder insgesamt einfach ein Nachfolgefilm geplant ist. Und da kann man dann wahrscheinlich auch einfach ein bisschen mehr Zeit darauf verbringen. Dazu muss ich auch noch sagen, dass ich die ganze Zeit darauf warte, dass vielleicht Daisy nochmal auftaucht, weil ich will nicht, dass Luigi alleine endet.
Ja, das wäre cool, das wäre cool. Viele haben ja auch gesagt, dass Peachs Charakter die ein bisschen mehr an Daisy erinnert hat, was ich manchmal so ein bisschen nachvollziehen kann. Andererseits frage ich mich aber auch, Leute, seit wann hat Daisy einen Charakter? Also,
ich glaube,
wo kommt das eigentlich her, dieser Gedanke?
Die sind halt beide sehr charakterlos. Und Daisy wurde immer, dadurch, dass du, glaube ich, ein bisschen mehr Freiheit hattest, wurde Daisy immer ein bisschen frecher dargestellt.
Ja, das stimmt, ja.
So,
stimmt.
Und dadurch war es dann halt so dieses, okay, es ist immer noch Princess Peach und sie hat auch das rosa Kleid an und sowas. Und ja, Daisy hat das gelbe Kleid an und sie ist ein bisschen neuer und sie findet Luigi cool. Ja, dadurch ist sie irgendwie so ein bisschen der Outlaw.
Sie hat ein eigenes Schiff, so ein Kreuzfahrtschiff.
Ja.
Als Mario Double der Strecke. Nee, den Aspekt kann ich dann schon nachvollziehen. Aber viel wichtiger finde ich fast Mario und Waluigi für den nächsten Teil. Weil ich glaube, die können dann auch, je nachdem, welche Schauspieler die dann verkörpern, können die richtig geilen Humor mit reinbringen.
Das kann richtig witzig werden.
Das finde ich auch sehr cool. Und natürlich, muss man auch sagen, ist nicht im Film vorgekommen, Yoshi. Zumindest nicht so richtig. Es gab Yoshis aus Yoshi's Island. So.
Ich habe die Szene unnormal gefallen, muss ich wirklich sagen. Dafür, dass das wirklich nur so eine kurze Szene ist und die so von rechts nach links laufen, ich fand die mega.
Ja, aber man kannte die leider schon aus dem Trailer. Deswegen hat sie mich nicht so magisch berührt, muss ich sagen, als ich sie dann im Film gesehen habe.
Also ich war magisch berührt.
Okay. Also ist eine geile Szene so. Vor allem in der Menge, wie sie auftauchen. Das ist mir dann auch beim zweiten Mal nochmal aufgefallen. Mario findet da ja diese Yoshi-Äpfel da, die sie gerne essen. Und wie Yoshi dann so seinen Mund nochmal da mit der Zunge rübergeht und richtig Bock auf die Frucht hat. So diese kleinen Details, Alter, als er sich nochmal umdreht. Und dann auch, stimmt, genau in der Szene war das wieder so ein geiles Beispiel für den geilen Soundtrack, dass dann Yoshi's Island Musik halt so leicht im Hintergrund kommt. Es ist so offensichtlich, natürlich macht man das dann so, aber es ist sehr, sehr geil im Film eingebunden.
Jetzt vielleicht nochmal für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende, weil es gibt eine After-Credit-Scene.
Das stimmt, die auch Lust auf mehr macht.
Genau.
Würde ich sagen. Gerade wegen dieser Lust auf mehr, was glaubt ihr, sind da so die nächsten Ziele von Nintendo? Der Film ist ultra erfolgreich, hat jetzt gerade nach Aufnahme oder während der Aufnahme, kurz vor der Aufnahme, 700 Millionen geknackt in den Einnahmen. Was top ist, ist sowieso schon der erfolgreichste Videospielfilm aller Zeiten. Ich glaube, vorher war das der zweite Sonic-Film oder der erste, bin gerade nicht sicher. Und Detektiv Pikachu knapp dahinter, wenn ich mich nicht täusche, beide so im 500 Millionen-Segment. Sehr wahrscheinlich wird Super Mario die 1 Milliarde knacken, was krass wäre. Gibt nicht so viele Animationsfilme, die das bisher geschafft haben. Aber ja, so wie sich das momentan bewegt, spricht wenig dagegen. Und dann ist die Frage, wie macht das Nintendo zukünftig? Die werden da sicherlich Blut geleckt haben, die werden auch merken, da kann man viel Cash mitmachen und die Leute haben Bock da drauf. Mario sicherlich weitere Filme, aber wie sieht's mit einem Nintendo Cinematic Universe aus? Ist jetzt vielleicht ein bisschen weit gedacht, aber die werden doch sicherlich über auch andere Franchises nachdenken. Zelda, glaube ich, kommt da so als nächstes einen in Sinn, aber auch Kirby, Metroid oder vielleicht sogar ein Crossover zwischen mehreren, Super Smash Bros. Mäßig. Haltet ihr das für möglich und auf welchen Film hättet ihr da am ehesten Bock? Wo glaubt ihr, könnte ein geiler Film daraus entstehen?
Also für möglich halte ich es auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, gerade wie du halt meinst, dass die Blut geleckt haben und dass sie das Gefühl haben. Ich könnte mir auch vorstellen, es ist halt Nintendo und die haben Angst, dass sie es nochmal irgendwie mit 30 Jahren Pause machen müssen und dass sie deswegen nichts überstürzen. Aber ich denke schon, es wird auf jeden Fall einen zweiten Mario geben. Da bin ich ziemlich fest von überzeugt. Und ich könnte mir auch sowas in die Richtung, wie du es meinst, mit dem Nintendo Cinematic Universe vorstellen. Dass es auch verschiedene Story-Stränge noch gibt, die vielleicht sogar miteinander interagieren. Aber ja, finde ich schwierig, das jetzt schon safe zu sagen. Aber ich denke auf jeden Fall, es werden neue Filme kommen.
Ja, ja, sind natürlich nur Mutmaßungen hier.
Na, ich würde auch sagen, wir sind relativ am Anfang von etwas, wo wir noch nicht wissen, was damit passiert. Also es könnte wirklich sein, dass Nintendo jetzt komplett Riot geht und sagt, okay, wir versuchen zu allem erstmal einen Film machen, wo du aber natürlich auch aufpassen musst einfach. Aber was ich, glaube ich, nicht unterschätzen würde, ist, wie sehr die Leute gerade Bock haben auf ein neues Mario Bros. Also, dass du wirklich die Mario Bros. Im Spiel hast. Dass du beide spielst, ja, dass du abwechseln kannst, was du auch immer machst. Ich glaube, das ist etwas, wo ich mich aktuell viel mehr drauf konzentrieren würde. Und dann, was mit den Filmen kommt, da ist viel möglich. Also, wie Daniel sagte, zweiter Mario-Film, bin ich mir auch sehr sicher, dass das kommt. Einfach so, wie das aufgesetzt ist. Vielleicht in 2 Jahren, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht auch jetzt in 5 Jahren, müssen wir mal gucken. Ja, bei den anderen Sachen, bei Zelda zum Beispiel, ich bin bei Zelda absolut nicht drin, ne? Ich weiß nur, dass Link der Typ ist. Nein, ich bin schon ein bisschen mehr drin, aber da bin ich mir halt nicht sicher, wie schwierig das sein kann, dann eine vernünftige Story zu erzählen, wenn man jetzt auch darauf zurückblickt, dass vor allen Dingen früher ja irgendwie gar keiner gesprochen hat. Mittlerweile alle sprechen außer Link. Ja, finde ich ein bisschen schwierig. Ich glaube, da müsstest du viel größer reingehen. Und dazu sehe ich da eine größere Gefahr, dass der Film losgeht und zu viele Leute sagen so, ja, keine Ahnung. Interessiert mich auch nicht, weil Zelda, glaube ich, dann storylastiger wäre und weniger eben dieses Geballer und diesen Fanservice reinbringen könnte. Dazu muss ich nochmal sagen, das finde ich immer sehr interessant, wie man, oder wie wir jetzt in einer Post, was auch immer, wie vielten Phase MCU-Welt leben, dass mittlerweile, sobald 1 oder 2 Filme zu einem Thema rauskommen, alle direkt von dem Universe sprechen, direkt, ist es immer so, und da auch dann, glaube ich, viele sich sowas sogar wünschen wie ein Universe oder dann immer in ihrem Kopf dann irgendwelche ja, Sachen zusammenbasteln, die dann immer dafür sorgen, dass du am Ende 80 Filme hast, wo wir, glaube ich, ja, meiner Meinung nach ein bisschen vorsichtig sein müssen. Also, was ich witzig finde, ist, es gab noch niemanden, der über Star Wars Cinematic Universe gesprochen hat, sondern da geht es immer einfach nur über Star Wars als Star Wars. Ja. Obwohl es da ja auch verschiedene Filme gibt, Serien, was auch immer. Und ich glaube, wir sollten Geschichten, Filme, Serien, was auch immer, teilweise ein bisschen mehr bei dem sehen, was sie sind. Ja, ja. Das ist jetzt ein Mario-Film. Wir haben einen Mario-Film gehabt, der war gut, der war nice, der hat Spaß gemacht, der macht noch Spaß, der wird auch dafür sorgen, wahrscheinlich, das wird ein Film sein, den wir unseren Kindern zeigen und stolz unseren Kindern zeigen werden, weil der lustig wird und wir werden wissen, ey, hier, was auch immer, bla bla, ich habe noch einen Film, den gucken wir uns heute Abend an. Okay, Dad, gucken wir mal. Und dann werden die sich einfach freuen, das wird ein lustiger Abend werden. Ja. Aber wir können noch nicht sagen und ich will da auch überhaupt nicht weiterdenken, weil man kann da dann eigentlich nur enttäuscht werden am Ende. Und außerdem diese Universe-Sachen, ich bin ehrlich, ich glaube, das hat sich ein bisschen ausgelutscht. Ein bisschen zu viel. Ja. Genau. Und es sorgt halt dafür, MCU ist eigentlich das beste Beispiel, dass du ab einem gewissen Punkt einfach die Gefahr ist, dass zu viele Leute verloren gehen. Das, glaube ich, ist jetzt ein bisschen weiter Bogen, aber das, wo die Let's Plays auf YouTube gestorben sind, ist einfach, dass du irgendwann bei Folge 135 134 Folgen vorher geguckt haben musst, um zu verstehen, was in Folge 135 passiert. Und das killt dann so eine Universe. Also es wird bestimmt sehr, sehr viele junge Leute auch geben, die dann nur einen Teil vom MCU geguckt haben, wer denn, weil die das vielleicht überhaupt nicht wissen, dass da noch Filme vor uns sind oder weil es denen einfach zu anstrengend ist, 85 Iron Man und Captain America Filme zu gucken, bevor sie dann Endgame gucken werden, sondern die werden dann vielleicht sogar in falschen Reihenfolgen Sachen gucken. Und das ist halt Ja, deswegen vielleicht immer ein bisschen schwierig, direkt über so ein Universe nachzudenken. Beziehungsweise sollte man vielleicht auch mal sagen, okay, ein Universe wäre vielleicht gar nicht die beste Idee.
Hey, voll. Verstehe ich. Und ich glaube, das MCU ist ja auch ein Extrembeispiel, weil es ja so ziemlich das Größte ist, was man da kennt. Und voll. Das, was den Hype um diese Universen auch so ja zum Ausbrechen gebracht hat. Ich glaube, das ist deswegen auch so eine Art Meme fast schon geworden, weswegen das jetzt auch bei Mario Film viele sagen. Und ja, ich sehe es auch so, dass man es nicht prinzipiell als Universum sehen muss, weil viele Franchises ja auch gar nicht so gut miteinander kombinierbar sind. Natürlich bei Smash Bros. Funktioniert das. Filme sind aber noch mal was anderes. Und ich würde es eher so sehen, natürlich Mario 5 war geil, aber trotzdem finde ich es interessant, was für Nintendo-Franchises noch theoretisch abseits von Universumsdenken kann ja auch unabhängig voneinander sein, auf der großen Leinwand sein könnten. Weil, ja, okay, Kirby hat nicht so viel Tiefe, aber auch so ein Animal Crossing, da gab es früher ein Anime zu, könnte man an sich einen coolen Film zu machen. Zelda, wie gesagt, hat für mich da noch am ehesten eine gewisse Tiefe, wo du was draus machen könntest. Und Metroid könnte ein richtig geiler Film draus werden. Das muss dann auch gar nicht animiert sein, das könnte auch mit echten Schauspielern sein. So ein bisschen auf Alien-Style. Da hast du schon coole Möglichkeiten, theoretisch, über die Spaß macht zu ja, philosophieren, würde ich sagen. Aber erstmal muss man natürlich sehr froh sein mit dem Mario-Film, der das alles schon sehr, sehr gut gemacht hat. Und im Ansatz muss man sagen, da hat der Mario-Film ja auch mit Bravour bewiesen, Donkey Kong, der zwar zum Mario-Universum gehört, wir kennen ihn alle aus Mario Kart, aus den Mario-Party-Spielen und so, hat aber doch irgendwo ein eigenes Universum, würde ich schon fast sagen, mit dieser Donkey Kong Country-Reihe und den ganzen Kongs und so, die abseits von Donkey Kong und Diddy Kong nicht wirklich viel mit den Mario-Brüdern zu tun haben. So. Und da hat der Film ja doch sehr viel Wert drauf gelegt und hat denen auch eine große Bühne gegeben, was ich sehr, sehr cool fand. Weil ich finde Donkey Kong immer so ein bisschen underappreciated im Nintendo-Universum. Und dass der da so viel Zeit und Raum mit seiner Family im Film bekommen hat, war für mich auch einer der positiven Aspekte auf jeden Fall.
Ja, muss ich auch sagen. Also ich muss, was du noch meintest mit Metroid, ich glaube, Metroid hat zum Beispiel auch das größte Potenzial, so ein richtig neutraler Blockbuster zu werden, weil, wie du schon meintest, also so ein Alien-Film einfach. Also ich meine, du kannst mit Metroid kannst du einfach einen Weltraumfilm machen, der dann mit Samus Aran spielt, ein bisschen Hintergrundstory aus Metroid hat, aber im Endeffekt dann halt so ein kleines Alien-Geschnetzel ist, wo man immer einen guten Film machen kann, wo man aber auch schnell einen Trash-Film machen kann, ne? Muss man vorsichtig mit sein. Aber ich glaube, das wäre dann so die neutralste Marke, glaube ich, sogar, wo du Leute reinholen kannst.
Gab schon die ersten Gerüchte mit Brie Larson als Samus. Ja. Was haltet ihr davon? Kann man machen, ne? Würde
passen, safe,
ja. Ja, wäre cool.
Finde ich auch. Nee, sind wir auf jeden Fall gespannt, was uns da in Zukunft noch alles erwartet. Empfehlung geht auf jeden Fall raus für den Mario-Film, auch wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt und die ganze Folge gehört habt. Da gibt's immer noch genug zu entdecken, so viele kleine Easter Eggs. Wirklich alles, was ihr euch von einem Mario-Film erwartet, ist da drin vorhanden.
Ey, wir haben über so viele Sachen nicht gesprochen. Also um die Leute vielleicht auch mal ein bisschen zu teasern. Also zum Beispiel, wir haben gesagt, die Kongs kommen vor. Wir werden einen Diddy Kong sehen, der komplett gehypt ist und gar nicht klarkommt und deswegen erstmal zur Ruhe gerufen werden muss. Wir werden eine Auswahl sehen. Es wird ein Mario Kart Rennen geben. Es wird die Auswahl von Mario Karts geben. Und überhaupt
blaue Panzer.
Genau, den blauen Panzer. Wo ich sagen muss, dass ich das erst super spät gecheckt habe, dass das der blaue Panzer ist. Der hat zum Beispiel eine super, ja, wie nennt man das, so einen super krassen Aufbau, wie der halt da rankommt, dann auch so ein bisschen so für 5 Minuten lang ist er auf einmal der Superbösewicht des Films, was auch ein bisschen witzig ist.
Ja.
Und insgesamt, also es gibt so viele lustige Charaktere, wo man einfach wirklich Spaß mit hat. Ist ein Film, den man sich definitiv angucken kann, vor allen Dingen, wenn man einen guten Nachmittag haben möchte. Und ich glaube, viele Menschen haben gerne gute Nachmittage.
Kann ich nur zustimmen. Geht da rein, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, vor allem, wenn ihr in irgendeiner Form eine Mario-Connection habt. Wenn ihr Kinder, Familie, Neffen, Nichten, Cousinen, Cousins habt, die in einem Alter sind, wo ihr glaubt, boah, das wäre ein geiler Film für die, geht mit denen rein, zeigt denen so ein bisschen das Universum, mit dem ihr aufgewachsen seid, habt ihr auf jeden Fall eine tolle Zeit mit. Und ja, dann können wir ansonsten auch weiter über den Film diskutieren auf den Social-Media-Plattformen, Instagram, TikTok, ihr wisst Bescheid. Am besten einfach im Beitrag, wo die Folge angekündigt und verbreitet wird. Und dann gehen wir ein bisschen in Austausch, wie euch der Film gefallen hat.
Genau, schreibt mal ein bisschen rein, was sagt ihr zu dem Film, was hat euch enttäuscht und was haltet ihr von dem NCU?
NCU, ja, sehr gut. Oh, muss man gucken, zu nah dran leider von der Aussprache her.
Das ist egal.
Vielleicht einen eigenen Namen für ausdenken.
Okay, NECU.
Finde ich gut, bisschen besser.
Ja.
Nee, ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal bei der nächsten Game-Over-Folge. Haut rein und bis dann.
Ciao.
Ciao, ciao.